hallo, halli, hallo, halli, hallo, halli, hallo, du warst beim Friseur.
Jawohl, ich war extra für dich, war ich gestern beim Friseur und er hat erfolgreich gearbeitet, guck mal hier. Und auch hinten. Ja, und ich fühle mich jetzt wieder ganz frisch und ich habe auch schon eins gemacht, ich habe direkt einen Termin gemacht für den 17. Juli.
Aha.
Weil dann am 18. kann ich dann kurz geschoren in Urlaub fahren. Wäre ganz braun, auch im Nackenbereich. Toll.
Und es geht wieder in Urlaub in, nach Frankreich. Na, La France.
Absolut, Le Mans.
Oh, sehr schön. Wie lange? 14 Tage? 14 Tage? 3 Wochen? 3 Wochen nackt.
Ja, ich hab ja tatsächlich, genauso ist es, ich habe ja tatsächlich ein Jahr praktisch wirklich keinen Tag Urlaub, also wirklich, ich habe selbst Weihnachten und Neujahr und so, ich habe die ganze Zeit jeden Tag was gemacht, viele Sachen, die mir viel Spaß machen, so wie das hier oder meine Sendung und so. Aber ich bin wirklich, ich merke es, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin einfach wirklich ausgelaugt. Viel zu fett und ausgelaugt, weil ich mir auch so einen Panzer angefressen habe irgendwie im letzten Jahr gegen diesen ganzen Frust. Dann sitzt man abends zusammen und haut sich da die Belege rein, weil es irgendwie ein bisschen glücklich macht. Und es wird Zeit, dass ich einfach abschalte und morgens früh aufstehe, zum Bäcker jogge, wieder zurück jogge. Dann habe ich schon mal 5 Kilometer weg. Dann gehen wir schön ins Meer, 450 Schritte, bis wir im Meer stehen. Und haben die Hunde dabei und haben einfach Sonne und Lesen und sowas alles.
Ja, bei mir auch so ungefähr. Ich bin auch fertig, auch wirklich müde, obwohl ich gerade ein kleines Hoch habe, was meinen Job betrifft, weil die Shows alle so voller Liebe sind und voller Herz geladen und du hast keine Agros da drin, sondern nur gute Leute und gute Laune und Menschen, die das auch verstehen. Also das ist ja auch witzig, dass die Leute, es kommen einfach keine Diskussionen auf, die wissen genau, wie ich es meine. Und das finde ich sehr schön. Aber ansonsten merke ich auch, also ich bin auch so fett gefressen und ich muss auch irgendwie jetzt mal frei haben. Und ja, ich fahre ja jetzt eine Woche nach Dänemark mit Mama. Ganz einsam, ich war nie in Dänemark. Ich habe einfach das genommen, was mir vor die Füße gefallen ist. Ganz, das ist total einsam. Ich glaube, das ist noch nicht mal eine Feriengegend. Aber es sind auch nur 100 Meter bis zum Meer, bis zum Strand. Und es ist ein Bungalow, ich glaube, da können 8 Leute drin schlafen.
Und ihr seid zu zweit?
Wir sind nur zu zweit, meine Mama und ich und Rosa, der Hund, den nehmen wir mit. Ja. Weil ich dann meiner Familie nicht zumuten wollte, dass sie dann dauernd mit dem Hund gehen müssen, habe ich gedacht, ich nehme Rosa mit. So, das machen wir, da fahren wir mit Putin hin, also mit meinem Lada fahren wir da hin und machen uns das schön, eine Woche. Und wenn ich dann wiederkomme, habe ich eine ziemlich komplizierte Zahn-OP. Dafür habe ich dann nochmal eine Woche frei. Gut, müssen wir durch. Und dann heiratet meine Nichte auf Malle. Dann fliege ich irgendwie 3 Tage, 4 Tage nach Malle. Und dann komme ich wieder und dann mache ich meinen Campingurlaub, den ich ja jedes Jahr mache. 14 Tage auf dem Campingplatz.
Das klingt insgesamt alles toll. Aber es ist noch viel, was vor einem liegt. Und das habe ich ja auch so. Und ich weiß ja, dass es jetzt so in, keine Ahnung, 4, 5 Wochen oder so geht's los. Aber ich bin wirklich, weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, es ist eine Zeit, in der einem, also 2 Sachen sind, glaube ich, zum Leben wichtig, auch für die Kultur und für alles, und zwar Glaube und Hoffnung. Das klingt jetzt so ein bisschen religiös, das meine ich aber gar nicht so, aber guck mal, die Chinesen zum Beispiel, die haben ja keinen richtigen Glauben, also Glauben haben die nicht, ne? Nee, die haben ja sowas wie jetzt mal irgendwie Kirche oder so, haben die gar nicht. Und also ich weiß, ich bin ja kein Chinesenexperte. Ich weiß nur, dass grundsätzlich mal, ich kenne ja viele und hier mein Freund und Partner Hunke, der ist ja mit einer Chinesin zusammen und der sagt das auch immer. Der kennt die Chinesen relativ gut, also die Kultur der Chinesen und so. Und die haben einfach, für die ist Essen wichtig, für die ist mal auch so jeder so seine individuellen Themen. Kohle ist ganz, ganz wichtiges Thema, also Reichtum und das auch zu haben und zu besitzen und zu zeigen und so. Aber so richtig so ein Glauben, weißt du, sowas Spiritistisches, das haben die nicht. Und ich habe das eigentlich irgendwie immer so in meinem Leben immer gehabt. Ich glaube an, keine Ahnung, Unterhaltung, Spaß, gemeinschaftliche Veranstaltung, Glücksgefühle, Kunst, Begabung, Talent und so ganz viele Sachen. Und im Moment gerade habe ich das Gefühl, es ist so eine Zeit, wo man irgendwie, wenn man nur nach vorne guckst, ne, so richtig diese Hoffnung, alles wird besser, alles wird wieder gut, die habe ich null. Und das habe ich noch nie, glaube ich, habe es noch nie erlebt.
Ja, das geht mir ähnlich. Aber hat das dich vielleicht also Hat es nicht vielleicht auch was mit dem Alter zu tun? Also es ist natürlich schon der Job und die ganze Politik, die einem so umgibt und dieses Land. Es geht ja irgendwie alles. Es gibt ja keine positiven Nachrichten unbedingt. Es geht ja irgendwie alles ein bisschen bergab. Und das Schlimme ist auch vieles, wie man das so geplant hat. Also wie man das nicht geplant hat, sondern wie man es vorausgesehen hat. Eigentlich noch ein bisschen schlimmer, als wir es vorausgesehen haben.
Ja.
Aber was da für mich ein wichtiger Faktor da drin ist, ist das Alter, dass ich dann so denke, so, früher hat man gesagt, naja, wer weiß, was in 20 Jahren ist. Aber
Ja.
das sagt man ja, das kann man ja nicht mehr sagen. Ich erwische mich nämlich immer dabei, dass ich dann denke, naja, meine Tochter, die wird durch dieses Tal dann irgendwann durch sein und dann wird die bessere Zeiten erleben. So, also da habe ich diese Hoffnung für Valentina. Die dann aber tatsächlich auch mit einer Sorge verbunden ist. Aber ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun, dass man denkt, so, jetzt versuch das Beste aus der Zeit und aus dem zu machen, weil du weißt nicht, ob du übermorgen noch da bist und
Ja.
wenn du denkst, das wird besser.
Also ich habe heute gedacht, ne, weil ja jetzt auch vor Pfingsten ist und wir haben zwar, also außer am Montag, Montag habe ich wirklich frei, aber da habe ich heute Morgen, glaube ich, schon leichtfertig zugesagt, dass ich trotzdem eine Sendung mache, aber das ist ja nichts Dramatisches. Aber es ist zumindest mal so ein kurzer Schritt aus dem Alltag raus, jetzt über Pfingsten. Und da habe ich gedacht, ich gehe mal vorher in den Practical Magic Laden, den es hier in Hamburg gibt, wo man Hexengüter, Kräuter und ähnliches kaufen
Da
kann.
gibt's so was.
Ja, pass auf. Und da habe ich jetzt gekauft White Sage und Dragonblut Smudge. Und das ist folgendes, ich zeige dir das mal. Das sind also so Kräuter. Siehst du diese Kräuter? Das ist weißer Salbei und Drachenblutbaum-Zeugs. Und wenn man das anzündet, das kann man anzünden, ich zünde das hier mal an, mache ich auch gleich für unsere ganze Community mit. So. Du siehst, wie das raucht, ne?
Ja.
Oh, scheiße, jetzt brennt der Computer. Nein. Brennt er nicht? Pass auf, so. Boah, es riecht so geil. Und jetzt pass auf, ich lese mal kurz vor. Ich lasse das mal hier nebenbei ein bisschen glimmen. Wenn du mich nicht mehr siehst, sag einfach Bescheid. Also, das ist hier weißer Salbei aus Nordamerika, wird traditionell verräuchert, um störende Energien zu vertreiben, um Räume und Personen zu reinigen und um negative Gefühle zu verbannen. Wo weißer Salbei brennt, da werden böse Geister krank, heißt es. Drachenblutharz wird meist verwendet, um die Wirkung anderer Kräuter zu vervielfachen. Dieses Bündel eignet sich daher für besonders hartnäckige Fälle und schwierigen Situationen. Die Smudges sollten in einer mit Sand gefüllten Schale entzündet werden. Indem man der Glut Luft zufächelt, wird der Rauch erzeugt. Nach der Räucherung löscht man das Bündel im Sand und bewahrt es für weitere Anwendungen einfach auf.
Ja, schön.
Und da gibt es ganz verschiedene Sorten. Also da gibt's, ich habe heute vier Sorten gekauft für spezielle magische Anwendungen. Und die Wohnung werden wir noch mal schön ausräuchern, weil ich glaube, man muss tatsächlich, man muss wieder. Man muss sich Hoffnung und Zukunft geben. Und gleich lege ich noch einen drauf, was Kirsten passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, weil es klingt so ein bisschen schräg. Aber ich war Zeuge. Und zwar, unsere Kinder wollten unbedingt zu Drake. Kennst du Drake?
Nein.
Junge, Murphy, ich sitze vor der Mikrofon.
So einer, ja. Ja.
Drake halt. Und also schon, es ist schon einer der Top, immer. Also Top 5 Rapper in Amerika. Der kommt auf Tournee und unsere Kinder wollen unbedingt dahin gehen. Und in Hamburg gibt es zwei Konzerte im September. Und der eine von den beiden, der Große, wollte unbedingt Karten haben. Unbedingt. Das war für ihn wirklich, wirklich wichtig. Ne? Und dann war gestern der Vorverkauf auf Dings, auf Eventim. Und dann haben Kirsten und ich uns beide eingeloggt. Leider ein bisschen spät, weil wir haben Sendung gehabt und die war erst um 14:45 zu Ende. Um 3 ging es also los. Keine Chance, keine Chance. Ausverkauft in 30 Sekunden oder so. Völlig irre. Die Preise, also die einen Karten kosteten 600. Dafür hätte ich noch welche haben können. 600 € für eine Karte für Drake. Dann gab es andere Karten für 89, die waren komplett weg und so weiter. Wahrscheinlich war da dieses System dahinter, was die Preise anpasst der Nachfrage. Keine Ahnung. Dann hat Kirsten, ich musste dann, hatte dann einen Termin, war beim Friseur, wie gesagt, und Kirsten hat immer weitergemacht. Die hat immer wieder geklickt und immer wieder geklickt. Dann ist sie in so einer Reihe gestanden, dann ist sie rausgeflogen. Dann waren wir kurz davor zu sagen, scheiß drauf, dann in Gottes Namen für den Dennis. Und dann ist es eben Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zusammen und irgendwie kratzen wir die Kohle zusammen. Und wir waren wirklich verzweifelt. Und dann hat Kirsten gesagt, Jesus, lieber Jesus, hilf mir. Und hat auf die Taste gedrückt, no kidding. Man hat Karten bekommen für 150 €. Beste Karten. U14 direkt an der Bühne. Ist kein Witz.
Wahnsinn,
Irre,
Wahnsinn.
oder?
Ja,
Und
ja,
dann habe
ja.
ich gedacht, okay, vielleicht Weiß ich nicht. Also ich bin ja kein, wer kennt schon die Welt? Und vielleicht sind ja die Sachen, werden die Sachen wahr, die jeder im Kopf hat. Vielleicht wird das wahr, was du im Kopf hast. Vielleicht sind wir die KI. Weißt du, in
Ja,
deinem
ich glaube,
Kopf.
aber ich glaube auch sowas. Weißt du, ich das immer merke? Ich merke das, wenn ich mit Valentina, wir haben ja unten immer auf dem Tisch seit ein paar Monaten so Spielesammlungen und so.
Ja.
Wenn man mal eine Stunde lang langweilig ist oder so, oder irgendeiner kommt auf die Idee, wollen wir irgendwas machen. Und wir spielen dann Kniffel, Valentina und ich. Momentan spielen wir sehr oft Kniffel, Valentina und Vanessa und ich, oder nur Valentina und ich. Und ich merke, wenn ich da nicht dabei bin, also wenn ich keinen Zugang kriege zu meinem Kopf, also einen Mini-Plan habe, was ich würfeln will, was ich jetzt machen will, sondern wenn ich das alles dem Zufall überlasse,
Ja.
ohne da eine Strategie zu verfolgen, dann verliere ich. Und da hat Valentina neulich gesagt, Papa, das bildest du dir ein. Sag ich, doch, Valentina, ich habe keinen Plan. Ich will jetzt, hab mich irgendwie hingesetzt und habe mir nicht gesagt, ich will jetzt gewinnen oder so, sondern irgendwie habe ich keinen Plan gehabt. Und dann gewinnst du auch nicht. Du musst dann im Kopf haben, so, ich möchte jetzt ein Full House oder ich will jetzt das oder das oder das. Wenn du das nicht hast, machst du nur Mist.
Und guck dir mal an, also Jesus jetzt mal als Beispiel, der hat ja ein scheiß Leben gehabt eigentlich. Der hat
Genau.
vieles Gutes getan und so. Und ich denke manchmal auch, ich bin jetzt nicht Jesus, aber ich denke, ich habe echt viele Sachen wirklich gut gemacht. Ne? Und ich verdiene überhaupt nicht die Situation, in der ich gerade bin. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch nicht undankbar sein. Das sind so viele Sachen, die so toll sind. Also, das hier sowas, was wir hier machen, hat es ja früher gar nicht gegeben. Das, was ich morgens mache, hat es ja früher nicht gegeben. Das mit dem Sender ist eine geile, also in einer unglaublich schwierigen Zeit, aber irgendwie eine tolle Aufgabe und so. Es gibt auch ganz viele Gutes, aber. Ich habe mit so vielen, die Menschen sind so dermaßen, also zum großen Teil bös dumm. Es ist wirklich anstrengend. Und dann habe ich, also was hilft einem? Und über diese schlechten Zeiten hilft einem, also meine, wenn man an sowas glaubt wie die Räucherei, ich mache das. Ich räuchere die Bude aus und will die bösen Geister vertreiben. Und ganz ehrlich, was vor Hunderten oder Tausenden von Jahren funktioniert hat, vielleicht funktioniert das heute auch. Und was weiß ich denn? Ich weiß doch gar nichts. Vielleicht ist, für mich ist es auch egal, weil es ist so, wenn man keine Möglichkeiten hat, die Sachen zu beeinflussen und manchmal nur Kopfschütteln dasteht vor der ganzen Scheiße, ist es vielleicht gut, einfach Dinge zu tun, die andere nicht machen und dran zu glauben.
Ja, und wie heißt der Laden, wo du das gekauft hast? Das wäre mir nochmal wichtig.
Das weiß ich nicht, wie der heißt, aber es ist auf jeden Fall in der Eppendorfer Landstraße, in Hamburg. Der heißt irgendwie so, ich kann ich nachgucken, schicke ich dir nach rüber. Auf jeden Fall ist es Practical Magic. Ich weiß nicht, ob er Practical Magic auch heißt. Ich sehe da so ein Zeichen oben drüber. So ein bisschen so, ist wie ein Apple Store, aber da gibt es eben einmal das ganze Räucherzeug, dann gibt es aber auch zum Beispiel so Harze und Öle, die du in so eine Schale reintust, wo unten ein Teelicht unten drunter brennt. Dann gibt es da also ganze Sets für alle möglichen Schwingungen und für alle möglichen Zustände, die man hat. Da kann man auch mal, wenn man abends, stell mal vor, du fängst vor dem Konzert an, oder vor der Show fängst du an, ein bisschen die Halle ein bisschen auszuräuchern.
Weißt du, wer das immer macht? Mickey Krause macht das immer. Ich bin irgendwann mal ins Tivoli gekommen, damit das sei, mein Gott, was wird denn hier genebelt? Ja, das macht das Team von Mickey Krause. Der spielt ja einmal im Jahr im Tivoli ein Konzert und da kommen die vorher und räuchern den ganzen Saal aus da.
Ja, um den Saal vor den schlechten Schmidt-Stimmungen zu beschützen. Wohl
Ja.
richtig. Besser
Muss
ist das, mein Freund.
aber Bäume verbrennen. Bäume.
Ja, und zwar queere. Ja.
Was das ist total witzig. Ich habe nämlich vorhin Räucherstäbchen bestellt
Ja,
und
ist da auch, genau.
ich habe auch neulich, ich habe diese, weißt du, diese Shisha-Kohle,
Ja.
mache ich die an und auf diese Shisha-Kohle lege ich diesen puren Weihrauch aus Oman oder so. Da habe ich mal so einen riesen Sack gekauft und also das mache ich auch. Und das ist mein Morgenritual ist das quasi, wenn ich zu Hause bin. Ich versuche ja mein Zuhause tatsächlich wirklich ziemlich intensiv dann zu genießen. Ich stehe dann auf und dann wird Weihrauch angemacht bei mir oben auf der Terrasse und dann gehe ich duschen, mache ich mein Radio an, dann gehe ich duschen. Und dann gehe ich nochmal raus auf meine Terrasse. Das sieht da keiner, das ist überall so Bambuszeug. Also sieht mich da keiner nackt und dann stehe ich da und dusche mich mit dem Wasserschlauch eiskalt ab. Und dann gehe ich wieder in mein zugeräuchertes Badezimmer und dann wird was, was ich gecremt und getan und gemacht. Und dann gehe ich mit Rosa raus. Und das ist
Ja.
auch so mein Ritual. Also ich glaube, sowas braucht man auch gerade in diesen Zeiten, wo alles eben so unruhig ist und auch alles so
Und
rustig.
genau, und was total hilft, also bei mir zumindest, ne, ich bin ja unglaublich musikgläubig. Also ich habe für mich zum Beispiel heute, ne, also Heute Morgen stehe ich, also Freitag kommt ja aber die neue Musik raus. Dann stehe ich auf, dann gucke ich in diese Release-Charts. Ich bin jetzt nicht mehr so drauf, dass ich schon vorher weiß, welche Platten rauskommen, sondern lass mich überraschen sozusagen oder welche Platten, Quatsch, Alben rauskommen. Und dann habe ich heute gesehen, ein neues Album von Pulp. Also diese englische Band Pulp,
Kenne
ne?
ich nicht,
Und
ja.
ach, also mache ich das erste Lied an und denke, ach, wie schön, dass das so Musik ist ja was, was dich auch so, wie soll ich sagen, für mich ist das irgendwie reinigend und ich würde mir wünschen, dass ich viel mehr Zeit und Kraft habe, noch Musik zu hören, weil ich habe das, ich schaff's einfach, ich muss morgens diese ganzen Podcasts hören und mich informieren, was alles so los ist. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich da wieder irgendwelche Sachen. Jetzt zum Beispiel muss ich gerade bei der Gelegenheit mal sagen, Fair Talk, ne? Fair Talk hat gestern eine Show rausgebracht zum Thema Humor. Das musst du dir angucken. Das ist eine der skurrilsten Geschichten, die ich jemals gesehen habe. Da sind Comedians eingeladen, also ein Golan zum Beispiel, so YouTuber und Comedians und so. Und dann ist einer dabei, du musst es dir angucken, der merkt irgendwann, dass er fehl am Platz ist mit seiner Haltung. Das ist so geil. Das ist so. Ich habe das gestern, ich habe da gestern bin ich reingeraten, ich habe das voll durchgeguckt und sowas alles höre ich mir natürlich dann an und dann komme ich gar nicht mehr dazu, schöne Musik zu hören.
Ja, also ich bewundere dich ja sowieso dafür, dass du das da mit der Musik so am Zahn der Zeit bist noch. Mir geht so, ich habe einen ganz tollen Plattenspieler. Mein absoluter Schatz ist das, dieser Plattenspieler, so ein Hi-Fi-Ding. Und habe auch Schallplatten und ich bestelle auch oder kaufe auch keine Musik sonst, sondern kaufe immer Schallplatten. Aber wenn ich ehrlich bin, hören tue ich das viel zu selten. Das möchte ich aber auch noch. Eigentlich möchte ich da noch hin, wobei ich mich auch da immer frage, wann denn jetzt, Kai? Du bist 60 Jahre alt.
Weißt du was? Genau, und das ist romantische Erinnerung aus der Vergangenheit, wo du
Ja.
eben, also kennst du das? Der kommt von deiner Gruppe, die du gut findest, ne? Cure, Human League, David Bowie, Rolling Stones, das neue Album, das war ja das Ereignis des Monats, des Jahres manchmal. Und dann hast du sie und dann legst du sie auf den Plattenteller und dann knistert es so leicht und dann kommt dieser warme Sound aus den Boxen raus vom Bass und Keyboards und so. Und dann hört man das und dann liest man die Texte dabei und wer hat den Bass gespielt und wer hat die Gitarre gespielt und aha, guck mal da, der hat das komponiert und so. Das ist so ein romantischer Gedanke an früher, was früher ein Plattenspieler war. Ich habe das auch und ich habe mir auch extra einen Plattenspieler gekauft. Ich habe den noch nie benutzt.
Ja, genau. Aber da fällt mir ein, wo du das sagst, neue Platte. Für mich war das natürlich immer ganz was Besonderes, Kate Bush eine neue Platte. Wenn Kate Bush eine neue Platte habe, stand ich schon eine halbe Stunde vorher vorm Plattenladen,
Ja klar, ich
bevor
auch
der
immer.
aufgemacht hat, weil ich
Ja.
der Erste war, der diese Platte haben wollte. Und ich weiß, als die Platte von ABBA, die Single rauskam, The Day Before You Came, ich war ein
Ja.
großer ABBA-Fan. The day before you came, bin ich in die Stadt gefahren, in Osnabrück. Man fuhr man ja in die Stadt und habe
Ja.
mir diese Maxi-Single gekauft als Teenager. Wie alt ich auch immer da war. Naja, und dann habe ich im Bus gestanden und da war ein behinderter Mann und der hat so ein bisschen aggro um sich geschlagen. Also der war geistig behindert, aber so ein bisschen aggro.
Ja.
Dann ist er bei dieser Agro-Aggression ist er hingefallen und auf meine Tasche drauf und
Nein.
hat meine Platte durchgebrochen.
Nein.
Und das war für mich, ich habe gedacht, ich konnte meine Tränen gerade so unterdrücken. Und dann habe ich, was weiß ich, habe ich mich wieder hingesetzt und dann ist ein Mann aufgestanden, der ist gekommen. Und hat mir 20 Mark geschenkt und hat gesagt, ich finde das so toll, dass sie sich nicht, die Platte ist ja kaputt, sag ich ja, dass sie sich nicht aufgeregt haben, dass sie nichts gemacht haben. Hier haben sie 20 Mark, kaufen sie sich eine neue. Darüber habe ich mich total gefreut.
Ein Jesus-Moment.
Ja, das war ein
Ohne
Jesus.
Scheiß, das ist ein
Das war ein
Jesus-Moment.
Jesus. Was ist das denn da jetzt? Ist das das Holz, was ich auch habe, ne?
Das ist das Holz, was du auch hast. Ja, das muss man immer zwischendurch noch mal einfach, um auch die Wohnung zu reinigen und so. Ich glaube, nicht, dass wir jetzt zu esoterisch rüberkommen. Natürlich haben wir einen an der Waffel, das wissen wir ja. Aber es ist tatsächlich, es geht doch, guck mal, in hoffnungslosen Zeiten, glaube ich, muss man alles versuchen und überall dranbleiben. Apropos dranbleiben, da haben wir ja noch was bekommen. Ne? Das muss man jetzt noch mal, weil wir gerade sprechen.
Ja, das stimmt. Also mal gucken, ob das funktioniert. Wir wollen ja hier mal was einspielen, weil unser Freund Jörg Knörr, dem wir mal jetzt hier schöne Grüße schicken, der hat eine Musik gemacht mit ein bisschen, ja, mit also einem fantastischen Text. Also ich finde ihn total toll. Ich mag aber Jörg ja sowieso sehr für seine Kreativität. Er hat immer super Ideen und Ich glaube, dass diese Musik mit KI gemacht ist, aber das ist ja egal. Was ich interessant finde, KI macht ja nur einen guten Text, wenn du ihm eine gute Vorlage gibst. Und dieser Text ist grandios. Und ich habe ihn angeschrieben, ob er diesen Text selber gemacht hat. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, das ist ein Knörchen. Ich lass mal laufen, mal gucken, ob man das jetzt hört.
Es gibt so viele Paare, die echt zum Lachen sind. So wirklich wunderbare, die ich richtig witzig find. Da sind zum Beispiel Tom und Jerry und die Kaulitz-Brüder auch. Und sogar bei Dick und Doof, da halte ich mir den Bauch. Doch dann gibt's auch noch euch, den Boris und den Kiel. Ihr seid so irre komisch, das tut schon langsam weh. Geht's oft auch um Aida und auch zu oft um Schmidt. Doch auch um Tante Frieda und auch den Penisprit. Ja, schönes Wochenende und zwei Verrückte geben Gas. Ja, schönes Wochenende und alle haben Spaß. Zeitgeist bekloppte Blinde und Gossip außerdem. Und unser Wochenende wird dann nochmal so schön.
Das Traurige ist, dass man eben, man kann das hier nicht, technisch geht das nicht so richtig einzuspielen. Man hat es jetzt gehört, also zumindest den Gesang hat man gehört, die Stimme. Die Instrumente werden ja immer rausgefiltert bei Zoom. Deswegen kannst du das, du hörst den Song jetzt nicht richtig.
Ah, das
entweder,
ist schade.
Ja, entweder muss man den Song sozusagen drunterlegen, komplett neu drunterlegen dann. Oder aber ich würde sagen, am besten ist es, wenn man ihn einfach bei YouTube irgendwie hochlädt oder so und dann nochmal drunter tut, damit jeder den hören kann. Weil er ist wirklich, also mit ganz herzlich gemacht, mit einem tollen Text. Und wichtig ist auch eins, er sitzt, während er Bilder produziert, hört er sozusagen unseren Podcast und das erfreut mich mit großem Glück. Und ich fand das wirklich sehr rührend. Also ich habe das, wir haben das, wann war das? Gestern, vorgestern haben wir das bekommen. Und ich fand das sehr, sehr, also ich finde das sehr rührend, dass jemand einfach die Idee hat und egal, mir ist sogar egal, wie es gemacht ist und so, klar, er kann sich ja nicht hinsetzen und kann hier Gitarre und Keyboard einspielen. Und das macht Suno schon, ist schon erstaunlich, wie gut das heute geht, aber den Text musst du eben trotzdem selber machen. Der Text.
Genau, also was mich natürlich umgehauen hat, ist der Text. Aber es ist schon fantastisch, wie diese KI, wie die dann singen und wie die das musikalisch umsetzen. Das ist schon echt ein bisschen beängstigend. Aber eben, also ich finde es auch total toll. Ich mache es jetzt so, ich hänge es hinten einfach an den Song dran. Nein, ich mach's nochmal, ich lade es nochmal rauf. Ich lade es nochmal extra rauf als Video und hänge es hier hinten dran. Nein.
Genau, ich würde es einfach hin, wenn, ja. Wenn der Podcast zu Ende ist, hängst du einfach hinten dran. Genau, das kann man gut
genau,
machen.
Genau, ich hänge es hinten dran und dann könnt ihr das noch hören und mach noch extra nochmal ein Upload und lade es nochmal rauf.
Ja. Im Prinzip so ein bisschen wie so ein Dildo mit dem Pferdeschwanz. Du hängst ihn hinten dran.
Ja, genau. Dankeschön, mein lieber Jörg. Grüße gehen raus. Und dann, ich finde es natürlich auch total toll, dass er uns immer hört, wenn er malt. Ne? Wenn, also wenn er zeichnet, oder? Wie nennt man denn das, wenn was er macht? Wenn er zeichnet. Cartoons zeichnen. Okay.
Also muss er sagen, Jörg ist ja sowieso für den, es gibt ja, also mal die Älteren unter uns kennen ihn ja wahrscheinlich anders so, als wir ihn kennen. Wir kennen ja schon ganz lange. Aber der ist ja eigentlich mal, also der war ja mal sozusagen einer der, wie soll ich sagen, das war einer der Topstars des deutschen Fernsehens. Also der hatte, war beim ZDF, glaube ich, hatte er seine Show und sowas alles, hat ja eine Kombination von Gesang und Comedy und Stimmen nachmachen. Wie heißt das, wenn man Stimmen nachmacht, wie heißt das? Gibt es einen Fachausdruck für?
Ja, ich habe, guck mal, da hast du das Imitator. Nee, ist das Imitator?
Ja, sowas ähnliches, ja, Stimmenimitator.
Aber ich finde einfach, Jörg, also das habe ich ja schon öfter mal hier gesagt, Jörg ist natürlich mehr. Der ist wirklich auch, und das, glaube ich, ist manchmal, kommt manchmal ein bisschen kurz. Das ist einfach ein super Entertainer, weil er spielt Saxophon, er schreibt seine Texte alle selber und die sind sehr, sehr lustig.
Ja.
Was war denn das? Mir fällt da wieder dieser eine Witz ein, wo ich in seiner Show war und so gelacht habe, dass Leute sich die Lippen so groß aufspritzen. So dick. Es gibt Leute, die lassen sich die Lippen so dick aufspritzen, da kriegt das Herpesvirus Höhenangst.
Ja, das ist sowieso, das muss man auch sagen. Ich würde, also jetzt mal, jetzt, wenn man sich kennt, ist natürlich was anderes, aber jetzt mal ganz neutral gesprochen. Ich glaube, viele Menschen, die dann sehen, Jörg Knör ist in der Stadt und ist irgendwie, keine Ahnung, spielt in irgendeiner Halle oder sowas alles, ne, die kommen nicht auf die Idee, sich ein Ticket zu kaufen. Ich schwöre, also meine ich auch ganz ernst und sage ich jetzt nicht deswegen, weil er uns einen Song geschickt hat oder so, aber ich schwöre, dass der, wenn du hingehst, wirst du einen schönen Abend haben, Punkt.
Genau,
Und du
genau.
wirst ganz erstaunt sein, was der Typ da alles macht und du wirst dich fragen, warum weiß das eigentlich keiner und warum ist der nicht im Fernsehen, weil jeder Vollpfosten hängt im Fernsehen rum. Wenn ich sehe, was hier Frau Kebekus inzwischen macht, ne, übrigens, da habe ich eine geile Geschichte, da muss ich gleich erzählen, weil ich mir angucke, was da abgeliefert wird.
Ja.
Der Knör kann viel mehr und er ist viel unterhaltsamer und er ist viel positiver. Das muss man einfach mal sagen. Und das
Ja,
ist
also das.
klar, ich kann jetzt sagen, älter und so, aber ja, also was er da macht, auch in den Figuren, ne? Und da gibt es dann die Menschen, die immer sagen, er macht immer Inge Meisel. Inge Meisel kennen ja manche gar nicht mehr, aber
Aber das sind ja immer diese alten Blabbelkopf, die
es ist
immer
wirklich.
alles sofort einordnen wollen. Und das ist einfach Quatsch. Das ist bei vielen Leuten so, aber bei Jörg ist natürlich für die total besonders, weil er einfach irrsinnig vielseitig ist und da dieses runter definieren. Aber das ist so, ich glaube, das ist ein bisschen so, wenn mir wird das gerne mal so zugetragen, so hintenrum, dass so Leute über mich sagen, ich sei eine Nervensäge, weil ich immer dieses Thema habe, immer diese Empörung habe über was man alles nicht darf oder soll oder das Zeitgeistes gestört, Hyperdoppelmoralin, saure Idioten und immer derjenige bin, der sich beklagt über die Zustände im Land, mich natürlich auch darüber lustig mache, aber dann wird immer so, ach, das ist ja auch eine Nervensäge. Da wird dann vergessen, dass man auch singt und dass man auch Anekdoten erzählt von früher oder Texte vorträgt von anderen Leuten oder so. Aber da wird man mit so einem Wisch, wird das dann gleich in der Ecke gestellt, so der Nächste bitte. Und das muss ich dir sagen, ist tatsächlich, wo du vorhin Caroline Kebekus sagst, das ist genau so ist Caroline Kebekus. Caroline Kebekus ist. Da fehlt mir tatsächlich wirklich, das ist ja kein Blumenstrauß von Unterhaltung. Das ist ein Stängel.
Ja, warte, es ist ein Stängel, der ist aber ganz fett und den hat sie auch nur in der Hand, weil sie denkt, andere Leute finden den Stängel geil. Aber ich habe eine ganz geile Insider-Information aus ihrem eigenen Team.
Ah, das ist ja interessant. Raus damit.
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Hoffentlich verrate ich keinen. Ich muss es jetzt irgendwie, wie verpacke ich das? Auf jeden Fall, pass auf. Ich kenne jemand, der arbeitet. Und zwar in dieser Show ist da also im Bereich, würde ich mal sagen, Producing und so ist der tätig. So, jetzt war neulich die Show, da war Frau Baerbock anwesend. Die war da eingeladen. Das war ja an Peinlichkeit nicht zu überbieten.
Ich
So.
gucke mir das ja nicht an, ich habe nur Ausschnitte gesehen.
Du musst, also das ist so unerträglich dämlich. Also wirklich, ohne Scheiß. Die ist so strunzendumm, naiv und fern der Welt, du machst dir keine Vorstellung. Jeder, der das sieht, versteht sofort, was ich meine. Egal. Jetzt war das ja, dass sie diese Show ja aufgezeichnet haben. Dann haben die am Ende von dieser Show, haben die ja zusammen gesungen. New York, New York. Also Caroline hat gesungen und sie sollte nur Lip-Sync machen, also dahinter stehen und so tun, als ob sie singt. Und an dem Mikrofon stehen. So, jetzt guckst du dir das an, was da passiert, und dann bist du wirklich, das ist so peinlich, dass einem übel wird und man Gänsehaut gleichzeitig bekommt und sich einfach nur einen Finger in den Hals stecken will, weil es so peinlich ist, wie es unsouverän, peinlich und hin und her. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, okay, die Kebekus ist so verstrahlt, die schnallt das nicht. Ne? Auf der anderen Seite, als jemand, der ja Grundtalent und alles das hat, ohne Frage, muss die das ja eigentlich merken. Wie verstrahlt muss man sein, dass man das nicht merkt? Und du siehst in ihren Gesichtern, in Reaktionen, siehst du es nicht so richtig. Habe ich
Also
zumindest.
sie merkt nicht, dass die Nummer nicht funktioniert.
Nein, dass die Baerbock damit überhaupt nicht, dass sie, die kennt weder den Text, noch kennt sie das Lied New York, New York. Die ist in New York. Sie hätte sich auch vorbereiten können auf die Sendung. Sie hätte irgendwie, hätte ja mal jemand fragen können. Aber sie hat gar keinen Respekt, gar nichts. Keiner hat das gemacht. Die haben einfach, das war vom Producing her der letzte Dreck. So, jetzt ich, da ich eben da jemanden kenne, habe ich angerufen, ich konnte nicht anders. Ich habe angerufen und habe gesagt, sag mal, also klar, ich muss mir nichts sagen und so, aber wie war denn das mit der Baerbock? Und dann sagt der, Alter, du machst dir keine Vorstellung. Du machst dir, wir haben uns alle angeguckt und haben gedacht, die ist so dumm, wie es dümmer nicht sein kann. Aber das Geilste war, dass wir gedacht haben, die Caro muss das doch merken, die muss das doch merken. Und dann war die Nummer fertig und danach die Caro gesagt, oh mein Gott, die ist so tump, wie es schlimmer nicht sein kann. Ich weiß den Satz, er hat den Satz anders gesagt. Der Satz muss anders gewesen sein. Sie hat das so ein bisschen dezent gesagt, aber das ganze Team hat eindeutig verstanden und alle waren sich einig, Die ist so daneben, wie es schlimmer nicht sein kann, wie wir alle immer vermutet haben. Nur es war von ihm so, dass es ihm rausgebrochen, da hat er gesagt, er reiht mich nicht rein. Und so, ich sage, naja, natürlich, ich sage kein Wort. Also, aber auch die Tatsache an sich, die würde ich schon gerne mal irgendwo bei Gelegenheit erzählen. Und dann, wie gesagt, ja, aber sag nicht, von welcher Ecke das kommt. Deswegen habe ich, also ich habe eben gerade in der Geschichte, habe ich etwas erzählt, was nicht ganz so stimmt. Das habe ich nur erzählt, um den Menschen zu schützen.
Ah ja.
Aber die Sache war genauso.
Ah ja. Ja, das ist also das, ja. Man ist ja immer versucht, diese reiche Nick oder wie die heißt von der Linken,
Mein Gott.
die hat ja sich ausgelassen über Annalena Baerbock und hat gesagt, man kann sie, also sie sind sich ja nicht oft einig, aber eins müsste man sagen, was sie ja ausgehalten hätte an Sexismus und was weiß ich, das wäre schon erstaunlich. Und über allem steht ja, dass Annalena Baerbock eine unfassbar intelligente Frau ist. Und
Also hat jeder gesehen, dass sie nicht nur total unsicher und souverän ist, sondern auch noch wirklich, ich meine, die Worte, also ich will die Worte jetzt nicht wiedergeben, weil das verraten könnte, aus welcher Ecke es kommt, aber ich vergleiche es mit einem Satz wie dumm wie Suppe. Es
ja.
war nur nicht Suppe, es war ein anderes Lebensmittel, aber egal. Auf jeden Fall, es muss so furchtbar peinlich, also auch in der Produktion, so furchtbar peinlich gewesen sein, dass selbst die verstrahlte Frau Kebekus das gemerkt hat. Und das andere ist ja, dass, vielleicht du es mitgekriegt hast, weil wir gerade in der Richtung unterwegs sind, der Habeck ist jetzt ja auch in Amerika, wird jetzt Gastprofessur in Berkeley, ist Gastprofessur in Berkeley, ja, verdient also da auch dann Kohle ein bisschen. Jetzt kommt's. Die beiden größten Amerika-Hasser sind plötzlich in Amerika. Was ist das denn?
Ja, das ist auch total interessant. Das stimmt auch. Das ist, da ist man sich wieder selber der Nächste. Ehrlich.
Also, das ist wirklich, wir leben in einer, und das ist das, glaube ich, was auch für mich immer so, deswegen muss ich räuchern, weil das macht mich so, weißt du, dass es keiner durchschaut. Wie kommt Berkeley auf die Idee, dem Typen auch nur einen verfickten Cent zu geben für den Dreck, den der verbreitet? Das ist der schlechteste, tatsächlich der schlechteste Minister in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar nicht schlecht im Sinne von, ich subjektiv beurteile das, nein. Objektiv Leistung. Über was soll der denn in Berkeley, was soll der den Leuten beibringen? Wie sie sich dämlich verhalten, wie sie nicht richtig sprechen können, wie sie unvorbereitet Menschen scheiße behandeln im eigenen Team, was will der denen beibringen? Da ist nichts. Es geht nur darum, dass Berkeley sagt, ja, das ist ja immerhin der, die werden sich wundern, wenn der Vogel da auftaucht.
Ja, ich bin gespannt. Aber was sagst du denn zu Mehrzahlbesuch bei Trump?
Ja, da war
Der
ich
hat ja
tatsächlich.
überhaupt nichts gesagt, habe ich gehört.
Ja, ich hatte ganz, weißt du, was ich gehofft habe? Ich habe ehrlich gesagt für uns alle und unsere Branche und für YouTube und für meine, deine, unsere aller Sendungen und Shows und so habe ich gehofft, dass Trump diese großen Pappcharts rausholt, die er ja auch hatte schon bei dem Afrikaner neulich und die er auch bei Dings hatte, bei Zelensky hatte. Und dass er dann sagt, ja, hier, Friedrich, wie sieht's denn aus? Guck mal hier, da sind die Charts, ja, wie Deutschland vor 10 Jahren war und wie es heute ist. Da sind die Flüchtlingscharts und das ist mal rausgekommen, Messerstecher-Charts. Er hätte so viele Charts machen können. Ist alles nicht passiert. Was er gemacht hat, ist, er hat zwei Sachen gemacht. Erstens hat er mal ganz kurz davor den ganzen Plan, das ganze Timing umgeschmissen. Das ist schon mal geil, weil jeder, der sich irgendwie vorbereitet und so, der ist natürlich am Arsch, wenn jemand einem kurz vorher sagt, nee, ist jetzt alles andersrum. Nicht erst essen und dann schon mal alles klären und dann so gemeinsam vor die Presse gehen mit vollem Bauch. Nein, erst vor die Presse gehen und hinterher erst essen, mal sehen, ob es noch zum Essen kommt, wie bei Zelensky. Das war das Erste. Das Zweite hat gleich irgendwas über seine Schuhe gesagt. Das bringt dich auch komplett aus dem Konzept. Und dann hat Donald Trump einen Vortrag gehalten und Merz durfte zwischendurch mal ein bisschen lächeln. Aber man muss sagen, es hätte viel schlimmer ausgehen können. Und im Endeffekt hat, glaube ich, sogar das Deutschland und der deutschen Wirtschaft geholfen, weil Trump ihn nicht niedergemacht hat. Das Geilste aber ist was ganz anderes. Das Geilste an der ganzen Veranstaltung ist, dass man ja überlegt hat, was bringt man Donald Trump mit?
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Erzähl.
Und dann haben sie ihm mitgebracht die Geburtsurkunde, eine Kopie der Geburtsurkunde seines Vaters, der ja Deutscher war. Und dann hat Ich glaube, 10 Minuten, nachdem es bekannt war, hat Kai Diekmann, den ich wirklich gern habe, der wirklich ein richtig feiner, toller Journalist ist und ein super Buch geschrieben hat, dieses Bild-Zeitungsbuch finde ich wirklich großartig. Ich bin Bild oder ich war Bild. Und der hat dann einen Post veröffentlicht. Ja, schöne Idee, aber das habe ich 2017 Donald Trump schon gegeben, die Urkunde. Das ist so peinlich. Es ist so,
Nee,
aber ich glaube,
weißt du,
Donald Trump hat es wahrscheinlich vergessen oder keine Ahnung, oder er war freundlich, man weiß es nicht.
woran mich das erinnert? Was kriegt Oma denn dieses Jahr? Tosca.
Genau. Also,
Oma kriegt immer Tosca.
ja.
Deutschen bringen immer dasselbe mit. Aber weißt du, was ich interessant finde? Dass die ja angedeutet haben, so wie ich mitgekriegt habe, sowohl Trump als auch Merz, dass die sich wohl so ein bisschen vorsichtig einig waren, dass die Politik von Angela Merkel, die Migrationspolitik da 2015, diese Entscheidung, dass das nicht in Ordnung war. Und das finde ich tatsächlich, die vertun da eine Chance, weil sie das so ganz langsam, vorsichtig so unter das Volk streuen. Ich würde mich einfach so freuen, das hätte man schon vor 2 Jahren machen müssen, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, so, das war alles falsch, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir das irgendwie ändern. Weißt du, aber dieses ganz vorsichtig, diese Entscheidungen von der Merkel so an den Tellerrand zu schieben, damit sie dann irgendwann von der Scheibe fallen, das finde ich sowas von dreckig, weil du eigentlich all die Leute, die das seit Jahren sagen, dass das falsch war und dass das unser Land in Probleme bringt, die werden mit vom Teller geschoben. Also die ganzen Konflikte und Streitigkeiten und dieser ganze Spalt wird noch weiter. Man würde das so schließen können, diesen Spalt in diesem Land, indem man einfach sagt, so, das mag damals, man könnte ja auch noch sagen, das mag damals richtig gewesen sein, aber aus heutiger Sicht ist es völlig falsch. Nichts gegen Frau Merkel, aber wir machen das jetzt alles komplett anders.
Das gibt es nicht
Machen Sie
mehr, weißt
einfach
du?
anders.
Also Willy Brandt, Kniefall in Warschau war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, hat sich
Ja.
im Prinzip für das, was Deutschland angerichtet hat, obwohl er damit persönlich nichts zu tun hatte, hat er sich dafür entschuldigt. So, er hat gerade gestanden für eine Sache aus der Vergangenheit. Jetzt ist es so, dass keiner, das versteht auch kein Mensch, das ist nicht nachvollziehbar. Ich hab ein anderes Gespräch gehabt heute, da war das auch Thema, und zwar, der Mensch hat gelernt, anscheinend, ja, hat der Mensch gelernt, dass man heutzutage sich nicht mehr für seine Fehler entschuldigen muss, sondern dass man einfach weitermachen kann. Und ich verstehe nicht, psychologisch, ne, verstehe ich nicht, woran das liegt, dass man, wenn man heute alles verkackt, einfach weitermachen kann und es kommt keine Konsequenz. Und noch schlimmer, die Merkel hat wirklich, die hat ganz furchtbare Fehler. Die hat sich der Linken angebiedert. Die hat den gesamten Konservativismus, die ganzen Werte der Gesellschaft, die ist der Auslöser dafür, dass die ganze Gesellschaft in Deutschland komplett zerfallen ist. Sie ist zumindest großenteils verantwortlich für den Anfang der Spaltung dieser Gesellschaft. Ey, sie hat Haus und Tür und Tor geöffnet, ja, für eine linkswoge, völlig durchgeknallte Politik. Völlig ohne Grund, ohne jede Not hat sie das gemacht. Nur, weil sie vielleicht dachte, sagt man im Nachhinein, dass sie vielleicht auch die CDU ein bisschen öffnen muss in eine Richtung, wo vielleicht in Zukunft mehr Stimmen kommen. Fehlinterpretation. Man sieht es, wo die Grünen heute stehen, bei 10%, Tendenz abnehmend. Und zwar klar, weil sie so versagt haben und weil jetzt inzwischen jeder merkt, dass es nicht funktioniert. Das Gleiche gilt für diese ganze Thema, diese ganze Ausländerthematik. Hier in Hamburg haben wir einen Typen, der ist zuständig für, ich weiß gar nicht, wie seine Position heißt, irgendwie Integrationsminister, bla, Senator, irgendwas. So, der hat mit seiner Tochter im Auto gesessen und sie haben ein Lied gehört, wo Hebräisch gesungen wurde. Also jetzt keine Propagandasongs oder so, einfach ein Lied, so wie Ofra Hasa oder so, ein Lied, wo eben jemand Hebräisch singt. Und wurde daraufhin von einem Lastwagenfahrer erst bepöbelt und dann abgedrängt. Und massiv bedroht. So, dann hat er gesagt, wie kann das denn sein? Was passiert denn hier in Deutschland? Das wissen wir alle seit 10 Jahren, spätestens seit 5 Jahren, was hier los ist. Alles das ist Frau Merkels Schuld. Und dass da keiner, selbst man könnte doch die Chance nutzen und sagen, komm, wir haben es nur weitergemacht. Aber in Wirklichkeit ist es doch so eigentlich, dass, also dass Frau Merkel den Scheiß gemacht hat. Das traut sich keiner zu sagen. Es ist irre. Und Herr Merz, der mit seinem Migrationsversprechen, tausendfach gesagt, der Satz, sorry für die Langeweile, die ich verbreite, aber der gesagt hat, jetzt ist Schluss mit der linken Politik ist Schluss und wir hören auf und wir machen die Grenzen dicht, nichts passiert. Heute, aktueller Status, 2% der Menschen, die probieren, nach Deutschland illegal einzureisen, werden aufgehalten, 98% kommen rein, offizielle Zahlen. Und dann sagt man noch, das wäre alles in Ordnung. Es ist hier nichts in Ordnung, es ist alles kaputt und keiner entschuldigt sich und nichts passiert und keiner macht das, was du gesagt hast, haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, jetzt ist Schluss, wir können nicht mehr.
Ja, das ist tatsächlich aber auch, das ist tatsächlich so ein Trend, dass man keinen Stopp mehr macht und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss umkehren oder ich muss was ändern oder, sondern man wartet immer ab, bis sich das ausschleicht. Ja, woher kommt denn das eigentlich? Das könnte auch
Schwäche.
So ein bisschen so Shitstorm, weißt du, das ist ja das Erste, was du lernst, wenn du einen Shitstorm kriegst, nicht dran zugrunde gehen, Augen zu, Ohren zu, abwarten. Und dann ist das irgendwann vorbei und du kannst dann weitermachen.
Beim Shitstorm ist es auch richtig so, also auch tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, weil die wird ja am nächsten Tag die neue Sau durchs Dorf getrieben. Früher war es so, wenn du in der Bildzeitung auf dem Titel warst, wegen irgendwas, ja, weil du dein Ding gezeigt hast oder keine Ahnung was, dann hat das eine Woche nachgehalten oder zwei oder drei oder in den Ereignissen des Jahres warst du auch drin, wenn du Pech hattest. Heute, ich meine, ich war ja auch mal Titelseite der Morgenpost hier in Hamburg, ja, wo man mit der ganz linken Drecksau-Nummer, aber das war dann am nächsten Tag schon wieder vergessen und ich hab auch gar nichts gemacht. Mein Anwalt hat gesagt, weißt du was, scheiß drauf. Es kann nur, die suchen nur danach, dass du irgendwas sagst und du sagst einfach nichts, du machst einfach weiter, du weißt, dass es alles nicht stimmt. Die Leute, die das gemacht haben, sind auch bekannt. Jeder, der dich kennt, weiß, dass du damit nichts zu tun hast. Jeder, der dich in dieser Firma kennt, in der du bist, weiß auch Bescheid, vergiss es einfach. Da haben sie noch dreimal nachgelegt. Eine einzige Person hat das gemacht innerhalb der Morgenpost, die Betriebsratsvorsitzende da. Und Nina Gessner heißt die, by the way. Wenn jemand mal einen Shitstorm braucht, dann könnt ihr es ihr zuschieben. Und ich habe da nichts gemacht, weil es mir einfach scheißegal ist. Nina Gessner interessiert mich einen Dreck. Ihre ganzen komischen Bazillenfreunde interessieren mich auch einen Dreck. Mach doch einfach, was du willst. Und jetzt ist der Laden eh pleite. Die gibt es nur noch einmal die Woche und keine Sau liest es mehr.
Kommt die Mopo nicht mehr jeden Tag?
Nein, nein, lange schon nicht mehr. Die gibt es nur noch einmal die Woche für 4,80 € und dann probieren sie dann eine Zeitung zu machen. Wenn du dir das anguckst, zufällig habe ich sie gerade heute von meinem Partner und Kollegen geschenkt bekommen. So sieht die Mopo heute aus. Und dann ist hier der riskante Olympiaplan. Da drin sind Veranstaltungen, Essenstipp. Guck mal, Kreuzworträtsel haben sie auch. Neben Mopo mit Kreuzworträtsel. Ganz viel natürlich St. Pauli. Das ist wichtig, St. Pauli, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch ein bisschen Konzert und so. Ist jetzt nicht so schäbig gemacht, muss man sagen. Ansonsten ganz viel linke Politik. Afghanische Familie sagt, wir würden uns so gerne integrieren, aber sie sprechen Deutsch, finanzieren sich selbst, aber finden seit Jahren keine Wohnung. Genau, dann sollen sie bei denen fragen, die ihnen die Wohnung wegnehmen. Ansonsten, ja, fragen sie ein bisschen Politiker. Hamburg will Olympia hören und dann ist das Ding auch vorbei. Für 4,80 €, wer will die Scheiße haben? Kein
Ja,
Mensch.
das glaubt ja kein Mensch mehr.
Ja, und deswegen war es auch damals richtig zu sagen, weißt du, Shitstorm ist egal. Aber wenn man ein ganzes Land versenkt hat, guck mal, der Habeck hat die Northvolt-Nummer, ne, was er da gemacht hat, diese Batteriefabrik. Da hat er also einen Betrag, also offiziell ist die Summe, glaube ich, 600 Millionen, aber in Wirklichkeit sind es 900 Millionen, das weiß ich hier aus gut informierten Finanzkreisen. 900 Millionen versenkt und zwar nur aus Fahrlässigkeit. Sie haben nie geprüft. Ich habe bei auf Facebook kann man bei mir sehen, als die damals da sich hingestellt haben mit dem Spaten in der Hand und gesagt haben, hier ganz geil, Northvolt kommt, Riesenfirma, wir werden riesige Batterien oder mit denen können wir die ganze Energie speichern. Da habe ich schon gesagt, es ist Bullshit. Ich habe Freunde in Amerika, die Investoren sind, die haben gesagt, Bullshit. Wir haben das angeguckt, Bullshit. Die Deutschen wollen gerne zeigen, dass sie die Größten sind im nachhaltigen Energie. Es ist Bullshit, sie haben es nicht geprüft, es wird in die Hose gehen, das ganze Ding wird über die Wupper gehen. Und genau das ist passiert. Der Habeck hat, weil er schlecht gearbeitet hat, weil er sich nicht gekümmert hat, weil er nicht auf seine Experten gehört hat, die er sehr wohl um sich rum hat, sondern weil er einfach seine ideologische Scheiße durchgezogen hat, hat er diese 900 Millionen versenkt. Ich bin dafür, dass er dafür haftbar gemacht wird. Jetzt verpisst er sich nach Amerika und darf auch noch Vorträge halten für Geld. Das ist so irre.
Ja, aber
Und
das
es
ist
ist kein
also,
Grund, sich zu
das hat,
entschuldigen.
die AfD hat das gerade eingegeben. Die AfD hat wieder mal gefordert, dass Politiker für solche Milliarden- und Millionenschäden zur Verantwortung gezogen werden sollen. Aber das wurde von allen Parteien abgelehnt.
Ja, warum wohl, genau.
Ah.
Man muss sagen, es gibt ein Argument, habe ich heute gehört, gerade von hier meinem Freund vom Bund der Steuerzahler, der hat gesagt, naja, wenn Politiker vorher wissen, dass sie verantwortlich gemacht werden können für Fehlentscheidungen, dann treffen sie gar keine Entscheidung mehr. Das kann natürlich sein, aber ganz ehrlich, ich erwarte von einem Politiker, deswegen darf er Politiker werden oder Chef einer Firma zum Beispiel, dass er mutig Entscheidungen fällt und weiß, wenn sie falsch sind, dass er rausfliegt.
Ja, und ich meine, man kann es ja auch so machen, dass man den Politikern so viel Geld bietet, dass jeder Politiker werden möchte. Also das kann man ja auch mal so sehen, dass du als Politiker so viel Geld verdienen kannst, dass du unbedingt per Politiker werden möchtest, aber das Risiko ist halt, also so wie es in der Wirtschaft ja eigentlich funktioniert. Ich hätte den Posten gerne, weil da geht es mir finanziell richtig gut und ich bin in der Gesellschaft sehr angesehen, aber ich habe eben auch eine Verantwortung. Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist ja immer, wie man drauf guckt, genauso wie ich dir ja gestern am Telefon erzählt habe, was mir gerade einfällt. Dass die Reichenick, so die heißt doch so, ne? Reichenick, ne? Die erzählt ja immer von dieser Kinderarmut und so. Und da habe ich ja gestern diesen Typen gehört aus Österreich, dieser Schuldirektor, das ist ein Direktor von irgendeiner Schule gewesen, wo eine syrische Familie mit, was weiß ich, wie viele Kindern 9.000 € pro Monat an Geld
Irre,
kriegt.
irre, wirklich irre.
Und vor allem der Witz ist, wenn sie in Wien wohnen. Wenn sie woanders wohnen, kriegen sie wenigstens wesentlich weniger. Das heißt, alle Leute, die ganz furchtbar viel Geld vom Staat haben wollen, Sozialhilfe haben wollen, ziehen dann nach Wien, weil da gibt es am meisten Geld. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber der hat diesen Gedanken aufgebracht und hat gesagt, die Kinderarmut, die immer so beklagt wird, liegt, das ist nicht der Staat daran schuld. Vielleicht teilweise auch, will ich ja gar nicht sagen, gar nicht. Aber es sind vor allen Dingen die Eltern daran schuld. Und wenn ich
Absolut.
mir jetzt das angucke, was weiß ich, dieses ganze asozialen Fernsehen, die Wollnies und ich weiß nicht, was es da alles so gibt, diese ganzen Leute, die Hartz-IV-Fernsehen und so, dann denke ich mir, ja, das ist auch kein Wunder, dass es da eben also Armut gibt bei den Kindern, da ist die Armut ja schon bei den Eltern da. Und das, ich glaube, das ist alles ein Fehler im System. Ich bin ja da wieder bei alten Werten. Wobei ich auf keinen Fall sagen will, muss man schon wieder zurückrudern, dass das, was man so sagt, gilt ja nicht für alle. Aber Tatsache ist ja, dass ich glaube, viele Leute in diesem Land dann auch nicht arbeiten wollen oder sagen, für das bisschen Geld gehe ich auch nicht arbeiten, das meine ich, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und wenn die dann natürlich noch Kinder haben und kriegen dann Kindergeld, sind davon abhängig und so, dann sind die halt eben, ja, arme Kinder.
Und alles hat, ich meine, ich kenne aus meiner Vergangenheit und die Welt war früher nicht gerechter als heute und ich finde es total okay, dass man sieht, dass man die Welt immer besser macht und so, wenn man sich's leisten kann. Also keine Frage. Aber ich kenne Leute, die aus ganz armen Verhältnissen kommen. Mein Freund Bernd zum Beispiel, ne, das war ein Typ, der kommt echt, der kam aus ganz armen Verhältnissen. Der konnte sich kein Studium leisten, der konnte sich die Schule, also der konnte auch zum Beispiel auf Klassenreisen nicht mitkommen, weil die Eltern nicht genug Geld hatten und so. Der war wirklich eine arme Sau. Der ist aus armen Verhältnissen aufgewachsen, ne? Der hat sich dann, indem er in zwei Jobs gearbeitet hat, hat der sich das leisten können, tatsächlich dann überhaupt Abitur zu machen. Und er hat echt nur ein trauriges Abitur gemacht. Hat dann aber sich interessiert für Maschinenbau. Ich weiß nicht, ob das Maschinenbau heißt oder Ingenieurswesen, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat dann sich dafür interessiert, weil er immer auch Mechaniker war und hat zum Beispiel, keine Ahnung, für kleines Geld Leuten die Mopeds repariert oder eine Waschmaschine. Er war so ein Frickeltyp, ja. So, aber war immer der, trotzdem immer der arme Bernd irgendwie. Und dann habe ich irgendwann, gab es eine Einladung zum Klassentreffen, das Jahrzehnte später irgendwann. Und dann habe ich mit jemand da so ein bisschen kommuniziert und habe gesagt, an welche, habe so gedacht, an welche Leute habe ich mich noch erinnert? Da habe ich mich an Bernd erinnert, ne? Weil der mir immer, das hat mir auch immer leid getan und so. Obwohl ich auch, ich war selbst eine arme Sau, weil meine Eltern hatten zwar ein bisschen mehr Geld und wir waren aber Schauspieler und waren imagemäßig scheiße, weil die immer fahrendes Volk zu uns gesagt haben oder Zigeunerkinder oder so, also ganz bitter. Aber auf jeden Fall habe ich dann erfahren, dass der Bernd eine schöne Karriere gemacht hat bei Linde, so eine Hausgeräte- und Kühlmittelfirma oder so. Du, dann war der da Bereichsleiter und dann war der da, irgendwann hat er es geschafft bis irgendwo in Vorstandsebene und hat sich hochgearbeitet. Und dann habe ich irgendwann dem mal geschrieben und habe gesagt, Mensch, toll, dass du so, was hast, wie ist das gekommen? Und sagt er, weißt du, ich habe mein Leben lang immer hart gearbeitet, aber ich habe eine Familie, ich habe mein Haus, habe ich mir zusammengespart sozusagen und so. Und ich hatte da auch ein bisschen Glück mal. Ich habe einen Professor gehabt, der hat mich echt unterstützt und bei dem konnte ich dann sozusagen, da konnte ich sozusagen ihm helfen. Also in der Universität irgendwie da, wo er war, dem konnte ich dem Professor helfen, habe dafür sogar mehr Geld bekommen als andere und so. Der hat sich durchgebissen, verdammt nochmal. Und ich habe so einen Respekt vor so einem Typen, der sowas macht. Und gleichzeitig kenne ich Leute aus ganz reichen Häusern, aus ganz reichen Häusern, die sicher waren, dass sie Papas Firma übernehmen. Die haben das Ding in den Sand gesetzt, weil sie faule Stücke sind. Und der eine aus dem armen Bereich sich hochgearbeitet, Karriere gemacht, der andere aus dem ganz reichen Bereich alle Voraussetzungen, sogar die Firma übernehmen können und so und hat es verkackt. Und deswegen ist das vielleicht auch irgendwie, dass es so eine. Ja, dass man auch nicht überall eingreifen muss und dass es gar nicht gut ist, alles gleich zu machen. Und ich sage nicht, dass es nicht viele gibt, die vielleicht mehr verdient hätten, aber es ist eben, die Welt ist auch, wie sie ist.
Genau,
Also.
also grundsätzlich finde ich das sowieso. Ich finde grundsätzlich, dass, also wenn wir so über Sachen wie Mindestlohn reden oder so, da finde ich schon, dass die Arbeitsbedingungen für viele Leute besser sein sollten. Ich finde das nicht gut, finde das auch nicht gut, dass überall so viel Geld, also viel Umsatz herausgezogen werden muss. Ich finde es nicht gut, dass Aktionäre immer die Ersten sind, die Geld kriegen. Also darüber. Aber genauso ist es eben auf der anderen Seite eben auch, dass Leute, anstatt dass die ihre Energie stecken in den Job, also dass sie sich Arbeit suchen und versuchen, sich nach oben zu arbeiten, stecken die ja diese Energie in den Kampf mit den Behörden, um Gelder zu kriegen. Und das sind, wie gesagt, auch nicht alle, aber ich glaube, da gibt es sehr viele. Also ich habe hier zum Beispiel bei uns in der Gegend, ist so eine Siedlung. Da wohnen so Leute, die wohnen da alle zur Miete, ganz normale Leute. Also die können sich vielleicht auch kein Haus leisten, aber die wohnen da alle zur Miete. Und da wird vorne der ganze, also so Mietblöcke, wo ich immer denke, ach, wenn man da wohnt, das ist gar nicht schlecht. In der ersten Etage hast du unten eine Terrasse, einen Riesengarten und so. In der zweiten Etage hast du halt einen Balkon. Aber das sind schon echt schöne Wohnungen. So, und es waren da wohl, da waren so Bodendecker vorne in die Vorgärten, um die Gärten, um diese Blöcke drumherum. Und die wurden dann weggemacht. Und da hat man dann so Betonpoller aufgestellt, aber schön, eigentlich schön designt, und die Gärtner waren da und die ganzen Blumen da weggemacht, Bodendecker und alles neu gemacht, damit da wohl keine Ratten sind oder so, keine Ahnung, die ganzen Gärten. So, und dann bin ich da irgendwann lang, sag ich, na, hier wird ja gebaut. Und dann sagt so eine Frau, da sagt die, ja, hässlich, wenn ich mir das angucke, wie hässlich das alles ist. Wo ich dann so dachte, du bist echt auch ein undankbares Miststück, ne?
Ja.
Man, das wird hier für dich, wird das hier gebaut, die geben sich hier Mühe. Aber da, also da habe ich das richtig gespürt, wo ich so dachte, ja, aber es ist nicht dein Garten. Stell dir mal vor, es wäre deiner, du müsstest das alles selber machen. Du kommst hier aus der Tür raus und die Stadt oder wer immer das ist, sorgt dafür, dass das hier gepflegt wird, dass das alles gemacht wird. Und du stellst dich dahin, und ich ärgere mich da jedes Mal. Ich gehe da mit dem Hund lang. Das ist 2 Jahre her. Und jetzt wächst das alles so zu und ich denke, das ist wirklich toll geworden. Und dann ärgere ich mich jedes Mal wieder über diese Frau, wie die das gleich so verunglimpft hat und so. Muss nichts dafür bezahlen, gar nichts, kriegt sie. Die Stadt macht das. Aber nein, ist nicht richtig.
Da hatte ich heute auch ein Erlebnis. Ich würde jetzt mal kurz den Podcast nutzen, um Werbung zu machen für etwas, aber mir ist das nicht so ernst nehmen. Es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr euch das anguckt. Und zwar, ich hab ja hier mit dem Hunke hier in Hamburg zusammen, haben wir so einen Stadtsender, so einen Regionalsender gemacht. Der heißt Hamburg Live. Und wenn man bei YouTube oben eingibt, Hamburg Live TV, also Hamburg mit V, Live mit V, Hamburg Live TV, dann kommt ihr auf den Sender. Und der heißt Hamburg Live. Und da mache ich jeden Tag eine Sendung, ein Stündchen, wo so Nachrichten aus Hamburg sind, und ich lade mir Gäste ein. Und ihr müsst euch bitte unbedingt angucken. Heute hatte ich einen Gast, die Theresa. Die Theresa habe ich kennengelernt, weil die plötzlich bei uns im Haus war, aus ganz anderen Gründen. Und die hat so, die ist eine Farbige, die so Leben hat, die glüht vor Leben, ja. Und die habe ich kennengelernt. Und dann wurde mir die vorgestellt und dann sagte sie, ja, und ich bin die Theresa, und hat auch große Augen und eine
Ja,
Brille. So ganz geil, sieht auch total geil
kann
aus.
mir richtig gut vorstellen.
Und ich habe hab so ein Haarwuchsmittel erfunden. Ich bin aber auch Dolmetscherin und ich habe ganz viel zu tun mit der afrikanischen Community. Ich übersetze für die, und die hat mit Händen und Füßen und so. Und ich habe gesagt, pass auf, erzähl mir nichts mehr. Komm in meine Sendung. So, da war die heute da. Ich kann es gar nicht beschreiben, das muss man sich wirklich angucken. Ich habe sie gefragt, was machst du denn so? Da hat sie ganz munter erzählt. Ja, also es gibt ja, ne, die Ghanesen, also die Afrikaner, für die sie zuständig ist. Sie ist ja Nigerianerin, und Nigerianer, das ist ein ganz schön, also die sind alle intelligent, die sind unglaublich gebildet, ja, und total abgewichst. Das sind ja diese ganzen Scammer und so, das sind alles Nigerianer und ganz viel Drogenhändler und sowas alles. Und hat die Nigerianer erstmal, die hat alles gesagt, was ich niemals sagen dürfte über Nigerianer. Dann habe ich gesagt, sag mal, früher in den 80ern waren noch so viele Ghanesen hier. Ach, die Ghanesen, die sind total nett und so, ja, die sind ein bisschen dumm und gemütlich und so, aber sind nett und so. Dann habe ich gesagt, die Kenianer, wisst ihr, mit den Kenianern? Ja, die Kenianer, also die Männer hier in Deutschland, die stehen ja auf kenianische Frauen ganz gut. Die Männer, die merkt man gar nicht, die sind überhaupt nicht da. Die hat in einer Geschwindigkeit und mit einer Sympathie und mit einer großen Empathie alles Sachen gesagt, wo ich immer gedacht habe, oh mein Gott, wie toll ist das, dass jemand so frei sprechen kann. Die hat die Ghanesen einsortiert, die hat die Nigerianer einsortiert, ja, hat auch kein Problem gehabt, sagt er, dann war, sie ist ja auch vor Gericht immer, gibt so Prozesse dann so gegen so Drogenhändler oder so, ne, nigerianische Drogenhändler, die kommen hierher mit falschen Versprechungen, ja, dann kommen sie an, dann werden sie hier irgendwie für Drogen fahren, mal nach Holland holen, ein bisschen Zeug rüber. Die hat so offen über, sag mal so, afrikanische Schicksale in Hamburg gesprochen, dass ich gedacht habe, lieber Herrgott, wie toll ist das, dass so jemand völlig offen darüber spricht. Ich habe dann auch gesagt in dem Interview, ich sage, es ist so geil, dass du darüber so sprechen kannst. Wenn ich das sagen würde, ich würde mich zerlegen. Dann sagst du, ich kann das alles sagen. So. Und dann habe ich wirklich gedacht, guck mal, diejenigen, ja, also man sagt uns immer, weil wir sind ja, das hat sie auch erklärt, hat sie gesagt, ja, die Deutschen fühlen sich immer schuldig. Die Deutschen wollen immer alles gut machen und fühlen sich immer schuldig. Und ich sage, sind die Deutschen dumm? Nee, nicht dumm, die sind einfach nett. Und das nutzen die Intelligenten, nutzen das aus. Das würde ich ja nie sagen. Und wie toll ist das, dass jemand da ist, der bei uns ist, der hier lebt, der hier integriert ist und so, dass der ganz offen über solche Themen sprechen kann. Und ich würde euch bitten, einfach nur, um auch Theresa zu belohnen, guckt euch das bitte an. Ja, geht da drauf, guckt das an und schreibt unten drunter wirklich das, was ihr darüber denkt. Weil ich fand das total toll. Ich möchte die unbedingt öfter einladen, weil die hat gelebt, die hat keine Hemmung gehabt, die ist klaren Geistes, klaren Verstandes. Tolles Gespräch, hat mir wirklich richtig Spaß
Die
gemacht.
werde ich auch unten rein verlinken. Kann ich ja in den Text unten verlinken.
Ja, das ist die Sendung von heute, die Moin Hamburg, dein Tag-Sendung von heute, das wäre toll, genau. Und wenn ihr eine guckt, könnt ihr auch alle gucken.
Ja, natürlich eben. Ich soll übrigens auch noch Grüße bestellen. Natürlich wieder. Also ich finde das immer so schön, wenn die Leute rausgehen und sagen, ach, by the way, schöne Grüße an Boris. Also einmal aus, zweimal aus Kiel.
Ja.
Dann wieder, ich war da im Metro-Kino. Die haben wir auch ganz schön Schwierigkeiten gehabt. Die haben neues Dach gekriegt, das war irgendwie baufällig und da haben die ganz plötzlich festgestellt, sie brauchen ein neues Dach. Und das musste dann, ich weiß nicht, 50 Veranstaltungen oder so, wollten die nicht absagen, die mussten sie dann verlegen. Was ich übrigens ganz interessant fand, der hat mir dann gesagt, ja, wir mussten dann da, was weiß ich, 50 Veranstaltungen verlegen, also in irgendwelche Theater im Umland oder kleine. Einer hat er verlegt in einen Friseursalon nebenan. Da waren halt nicht so viele Tickets verkauft und sagte, na, da gehen 150 Leute rein oder 100 Leute, dann habe ich die dahin verlegt und so. Und dann ist mir das irgendwann eingefallen. Die Kulturbranche ist ja, ach so genderfreundlich und so, wir haben uns alle lieb und so links und was weiß ich, diese ganze Kulturszene. Und da habe ich gesagt, sag mal, ist dir denn ein Haus da entgegengekommen? Also hat jetzt ein Haus, also irgendeins
Ja.
dieser 50 Häuser
Ja.
vielleicht gesagt, ja, also ihr müsst jetzt bei mir keine Miete bezahlen, weil dann müsst ihr das ja doppelt bezahlen. Das ist ja einfach total.
Solidarität unter Gleichgesinnten.
Ja, genau. Und das war nicht ein einziges Haus.
Ich meine, ich habe jetzt, wo du es angefangen hast zu erzählen, habe ich vermutet, dass es so ist, aber also, und vor allem gerade noch die sich ja gegenseitig kennen und gerade
Genau.
der Saal sowieso frei hat, was soll die Scheiße?
Genau, der Saal wäre ja sowieso frei, dann würde man noch sagen, ihr habt sowieso schon Sorgen, weil bei euch alles Dreck
Ja.
Das Kino kann nicht stattfinden, alles ist und also das fand ich echt, und sagte nein, bei uns hat keiner geholfen. Naja, da haben wir einen super Abend gehabt. Und weil ich auch so toll finde, der André, der das macht, der hat auch gesagt, okay, ich habe so viel erlebt mit dir und ich bin so froh, wie du jetzt da auf der Bühne bist. Und du bist ja einer der wenigen, die wirklich diesen Dreh auch hingekriegt haben, dass du was, also du machst ja jetzt was anderes. Du besäufst dich nicht mehr, diese ganze Nacktnummer, die du gemacht hast, weil es war ja alles nett, aber das war alles immer so, dass man dachte, oh Gott, das ist von allem irgendwie zu viel. Und dann hast du wieder ganz von vorne angefangen und ich erinnere mich, dass wir hier mit 50 Leuten gesessen haben und ich habe gedacht, das wird nichts und du hast das wieder hingekriegt und es ist voll und es macht Spaß und du bist so gut, wie du nie warst und da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut, wenn sie dann da raus und vor allen Dingen, dass die Show ist fertig und er hat gesagt, Dude, du hast, also er hat zu Beginn, als er mich angesagt hat er gesagt, wenn Sie nachher rausgehen, können Sie schon Karten bestellen. In einem Jahr ist er wieder hier. Und dann sagt er, und das glaubst du ja nicht, die erste Reihe oder so ist schon wieder ausverkauft. Die Leute haben gleich in der Pause schon Tickets gekauft fürs nächste Jahr. Da freue ich mich natürlich drüber. Naja, und gestern war ich ja in Buchholz, in der Empore. Was ich da total interessant fand, war, wir wissen ja jetzt, dass wir auf der Reeperbahn, in der Reeperbande, diese Show starten am
Ja.
Und da ist jetzt auch die Anlage drin, glaube ich, und die Beleuchtung ist da drin und die Traversen sind da drin, also alles, was man so haben muss, das ist alles irgendwie da. Aber, liebe Zuschauer, wir sind auch tatsächlich immer noch dran. Das klingt immer so, als wenn wir euch so hinhalten wollen. Das ist aber nicht so. Ich habe alle Mails mit allen Bestellungen in einem gesonderten Mailkasten. Und sobald ich, das wird jetzt noch vielleicht eine Woche oder 14 Tage, fahre ich jetzt in Urlaub, noch dauern, aber dann gehen die Nachrichten raus an euch, wie das mit den Tickets funktioniert oder ob wir euch da auf eine Liste setzen oder wie wir auch immer das machen. Aber das Interessante war, der große Stein, der ja noch im Wege lag, war, der Chef hat ja noch nie gesehen, was ich mache.
Oh, doch, aber vielleicht bei YouTube hat er schon mal reingeguckt.
Ja, ein bisschen, aber. So, und der war gestern in der Empore.
Ja, und?
Und ich habe den, also Yvonne hatte mir gesagt, der André ist da, und da sage ich, ach, dann sagt, das wollte ich dir eigentlich gar nicht sagen. Sag ich, ach, da habe ich kein Problem mit. Auch na, hoffentlich gefällt ihm das. Es kann ja immer noch passieren, dass ihm das nicht gefällt. Das kann ja passieren. So. Und dann war ich nach der Show, habe ich Merch gemacht, und da saß irgendwo so ein Bärchen, und ich habe Merch gemacht, und ich habe mit jedem Zeit genommen und geredet und Fotos noch. Und dann war eben die Insa da, die uns beim T-Shirt drucken hilft, und die Katrin, die gerne auch mal fahren hilft, und alle so Leute, die Eltern von Yvonne, Yvonnes Mutter macht ja meine Kostüme, näht die und wäscht die, der Vater von Yvonne repariert die Koffer und die Kabel, und die waren jetzt alle da, und wir standen an diesem Stand, an dem Merchandise-Stand, und haben uns alle noch unterhalten, und ich konnte mich bei jedem dieser Leute bedanken, und da saß immer noch dieses Ehepaar, und dann irgendwann nach einer Stunde oder so steht diese Frau auf und geht zu mir, und ich dachte, die warten auf irgendjemand vom Haus oder so. Und dann sagt diese, und dann sage ich zu dieser Frau, ach so, ja, das hat mir super gefallen. Sag ich, ja, kennen wir uns?
Und wer war's?
Das war die Frau von dem André, der,
Von dem Typen, wo wir im September sind.
wo wir dann quasi spielen. Das stand der, und ich habe zweimal, habe ich mich mit dem eine Stunde getroffen in der Reeperbande. Ich habe den nicht erkannt. Der hatte so eine, so ein Baseball-Cappy auch auf. Ich habe den nicht erkannt. Und dann sagt er, ach so, wir haben jetzt gerne gewartet. Sag ich, um Gottes Willen, ich habe dich jetzt eine Stunde da sitzen lassen. Ja, aber nein, es hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Es hat ihm sehr gut gefallen.
Ja, und dann sind wir ja auch beim Nur-Viso-Kongress, ne? Sind wir zusammen, habe ich gehört, und zwar am 20. August.
Ja, das ist auch sehr schön, ne? Das
Ja,
ist.
da freue ich mich drauf. Und ich habe gerade angeboten, ich würde dann auch was machen. Ich würde muss mal gucken, dass wir das hinkriegen. Am Freitag Vormittag, am Donnerstag sind wir, glaube ich, da, und am Freitag, ich würde bis Freitag bleiben und würde am Freitagvormittag dann so einen kleinen Vortrag halten und ein Gespräch machen mit den Leuten, die sich dafür interessieren, über das ganze Thema, die. Wie soll ich sagen, den Untergang der deutschen freien Medien sozusagen und dem Elend, was da passiert ist, auch im Fernsehen. Da ist dann Frau Kebekus wahrscheinlich auch Teil der Veranstaltung und alles das, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert ist, wie Journalismus heute ist. Abschreiben statt selber denken und hier tröten in Regierungshörner und
Und
so.
vor
Da
allem einordnen, das ist ja das wichtige Wort, einordnen, damit der Bürger gleich weiß, wie er das verstehen muss.
Und ich habe da ja so ein bisschen Insights und so, das habe ich mir gedacht, auch komm, wenn ich schon da bin. Und da freue ich mich eigentlich drauf, dass ich sowas auch mal mache. Und ich muss ja immer noch überlegen, ne, was mache ich bloß? Hinter die Tür.
Aber sag mal, vielleicht kurz bevor wir jetzt aufhören, glaubst du denn, dass der Stern von Böhmermann jetzt wirklich sinkt? Also die Polizeigewerkschaft hat ja jetzt eine öffentliche Beschwerde eingestellt gegen Böhmermann. Und also man hört jetzt ja immer lautere Stimmen. Meinst du, da passiert was, dass das Konsequenzen hat? Also ich nehme es mal vorweg, ich glaube nicht.
Also ich
Glaubst du
glaube,
tatsächlich, die würden die Sendung absetzen und sagen, also Böhmermann ist uns jetzt zu heiß?
wie viele Menschen gucken dazu nur deswegen, damit sie am nächsten Tag über den Skandal mitquatschen können? Medial würde ich sagen, gibt es, also sag mal so, wie viel T-Shirts verkauft Herr Böhmermann? Null. Wie viel Poster verkauft Herr Böhmermann? Null. Wie viele Leute lesen einen Artikel, weil da Böhmermann steht? Einige, weil sie denken, es könnte ein Skandal entstehen und sie wollen unbedingt mitreden. Der Böhmermann ist wie der Pocher. Das ist überhaupt kein Unterschied. Die beiden sind genau das Gleiche. Sie sind beide relativ talentfrei. Sie sind beide angewiesen auf die Ideen anderer Leute, auf die Fehler anderer Leute, auf das Verurteilen anderer Leute, auf das Lustigmachen über andere Leute. Sie haben keinen eigenen Content, überhaupt nicht. Sie haben ganz, ganz, ganz wenig Begabung. Sie sind laut. Sie gehen auf einer Rasierklinge spazieren sozusagen und gehen über Grenzen. Dafür werden sie von meistens von Dummköpfen ehrlich gesagt gefeiert oder aber von Menschen, das ist bei Pocher nicht so, das ist bei Böhmermann so, die denken, man muss ihn gut finden, um zu einer gewissen Schicht zu gehören. Und das ist eine ganz, ganz, ganz dünne Soße, weil in der Sekunde, wenn jetzt rauskommt, ja, dass, keine Ahnung, der Böhmermann hat in seinem Team irgendeine Tante auf dem Hintern gefasst. Irgendeine kleine klitzekleine Scheiße, wenn die rauskommt, dann wenden die sich in Sekundenschnelle ab. Und eins kann ich dir versprechen, also die Menschen, die zum Beispiel, jetzt nehme ich mal mich als jemand, der mit Kunst und mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun hat, ne? Wenn jetzt über mich rauskommen würde, dass ich einer Frau auf dem Hintern gepackt habe, ja, dann wäre das total peinlich für zu Hause, für alles hin und her. Aber die Menschen, die mich kennen und mich schätzen dafür, wie ich bin, Wenn ich denen sage, Freunde, das und das ist gewesen, so und so ist es, da bläst jemand irgendeine Scheiße in der Gegend rum, die nicht stimmt, dann glauben die mir. Dem Böhmermann glaubt kein Mensch. Kein Mensch wird loyal sein, keiner wird ihm glauben, der wird ganz alleine sterben. Und deswegen ist das eigentlich für mich, also medial irrelevant, der ist eine ganz arme Fritte. Und je weniger man ihn erwähnt und je weniger man über ihn spricht, desto besser ist es.
Ja, ich bin jetzt total stolz darauf, dass ich den, als ich bei Twitter, was weiß ich, aktiv wurde oder aktiver, ich bin lange bei Twitter, ich glaube seit 2017, aber als ich da richtig aktiv wurde, das ist vielleicht 3 Jahre her, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe Böhmermann gesperrt. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der den gesperrt hat, weil sonst hätte der mich jetzt schon gesperrt und ich habe den gesperrt. Von Anfang an gleich. Ich will von dem nichts hören, nichts lesen, nichts sehen. Aber ich bin gespannt, wie lange der durchhält. Und ich glaube, dass der immer durchhält. Aber es kann natürlich sein, dass der dann so fällt. Aber da kannst du sehen, der Unterschied ist Luke Mockridge, den ermorden sie. Da wird, da, der wird,
Aber auch nur das, genau, das sind genau gleichen Leute. Auch da ist die Haltbarkeit ganz kurz, weil das geht nicht um, also entweder hast du eine Beziehung. Guck mal, du hast zu deinen, also ich kenne, einfach nur, weil wir den Podcast hier zusammen machen und so, ne, ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die auch jetzt bei mir Sachen anhören und so, die einfach dir gegenüber eine große Dankbarkeit und eine Grundloyalität haben. Diese Menschen wirst du auch in Krisen nicht verlieren. Wenn es eines Tages soweit ist, dass sich keiner mehr irgendwas leisten kann, werden die dir trotzdem noch zuhören und ihre letzten 20 Euro für dein T-Shirt ausgeben oder in deine Show gehen oder sonst irgendwas. Weil sie loyal sind und weil das, was du tust, ehrlich ist und weil sie das ehrliche Handwerk und das Herz und so erkennen. Und das gilt für mich, für meine Leute. Also wenn ich mir angucke, wie viele Menschen morgens bei mir meine Sendung anhören und wie loyal die sind und wie gerne die da sind und wie anständig die sich verhalten, sich selbst gegenüber. Wir haben überhaupt kein Krawall. Und wenn einer ist, der da Krawall macht im Chat, fliegt er sofort raus. Also das ist eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Kultur. Die sind loyal. Das sind Menschen, die uns schätzen wegen uns, weil wir Menschen sind, so wie wir sind. Die schätzen uns für den Quatsch, den wir hier machen. Die schätzen uns dafür, dass wir einfach quatschen. Wir machen das seit wie 100 irgendwas, ich weiß gar nicht wie oft. Aber die schätzen uns dafür. Und für die ist das angenehm, das jetzt anzuhören, wie hier gequatscht wird. So. Das haben diese Menschen nicht. Das hat auch Frau Kebekus nicht. Das ist das, was die haben, ist, sie haben eine so partielle Zuneigung von Menschen, die dazugehören wollen. Die wollen gerne auf einer Seite sein. Die wollen gerne, zum Beispiel diese Ehepaare hatten wir ja schon mal, ne? Ehepaare, die nicht sprechen, die leben dann auf, wenn sie gemeinsame Feindbilder haben. Sobald so ein Ehepaar, wo die Ehe tot ist, einen Nachbarn hat, der sie nervt, leben die wieder. Und das ist hier ganz genauso. Das sind alles Menschen, die haben eigentlich kein eigenständiges, die haben kein Leben, sondern die wollen irgendwo dazugehören. Und da ist der Böhmermann doch, guck mal, da macht sich der Böhmermann über jemanden lustig, sagt hier gegen die AfD, ach, gegen die AfD, dann die Dummköpfe stehen da und sagen, ich bin gegen rechts, ich bin auch gegen rechts, der Böhmermann ist unser Sprachrohr, den Böhmermann hassen die Rechten, deswegen bin ich jetzt für den Böhmermann, das war's. Sobald der einen kleinen Fehler macht, sobald der die auch nicht mehr schätzt, übrigens wertschätzt und immer wieder sagt, oh, mein Publikum ist so toll, das sagt er nämlich schon nicht, weil er ist nämlich gar nicht der Typ, der das sagen kann, dann sind die weg. Und das gibt keine, das sind Menschen, wie soll ich sagen, die geben keine Liebe und die bekommen keine Liebe zurück und du erntest immer das, was du gesät hast.
Also das ist interessant, weil das sind auch genau die Leute, ich meine, das beantwortet halt für mich auch diese Frage, warum viele Leute, mit denen ich früher professionell zusammengearbeitet habe, die ich übrigens auch alle nie als meine Familie empfand, aber das immer sagten, wir sind alle eine große Familie, warum die alle weg sind. Das ist total interessant, also was du da jetzt sagst, weil auch die Leute, die im engeren Fankreis zu meiner Familie gehörten. Weißt du, früher bin ich ja nach der Show raus und wir haben dann noch mit 30, 40, 50 Leuten noch gesessen, so die Entourage von K-Ray. Davon gibt es welche, die tatsächlich heute noch in meine Shows kommen und auch wo es so eine Nähe gibt, so eine persönliche Nähe auch gibt. Also nicht nur K-Way, sondern eben auch Kai, so ein bisschen, die Zeiten so mitgegangen sind. Aber ganz viele sind auch weg. Als ich gesagt habe, ich gehe jetzt eben nicht mehr raus und ich sauf mir nicht jeden Abend mit euch die Hacken voll und mache nach der Show noch den Kasper oder diesen Fanclub, den ich dann hatte, den ich dann mehr oder weniger aufgelöst habe. All diese Sachen, die sind dann weg. Also das ist tatsächlich echt interessant.
Soll ich dir sagen, das ist, also bei mir ist es so, ich habe, also als ich bei Endemol war, habe ich, als ich dann da nach der dritten Firmenübernahme irgendwie rausgeflogen bin, hat sich von Endemol, mit denen habe ich, da gibt es noch zwei, drei Leute, mit denen ich heute Kontakt habe. Von Hunderten, von denen mindestens 50 mir ihr Leben, ihre Karriere verdanken. Bei ProSieben, same, same. Da sind 20, 30 Leute, die verdanken mir ihre gesamte Karriere, ihren gesamten Besitz, ihr Haus, sogar die Beziehung. Da sind Menschen, ich habe Menschen zu Moderatoren gemacht, die heute große Formate bei RTL moderieren, die haben null Loyalität, null Dankbarkeit, nix, 0,0000. Die sind alle an dem Tag, wo ich da weg war, waren die verschwunden. Das gleiche bei AIDA. Wenn du heute guckst, wie viele Menschen bei AIDA, ich meine ganz ehrlich, Kosten halbiert, 38% bessere Gästezufriedenheit, die haben ja alle ihren Arsch zu verdanken. Gegenüber auch den Leuten in Amerika und so. Wer von denen hat sich jemals nochmal bei mir gemeldet? Da gibt es genau zwei. Und davon habe ich noch zu einer einzigen sozusagen ab und zu mal Kontakt. Und auch das ist ja auch klar, das schläft dann irgendwann ein. Aber null, 0,000. Und ich habe normalerweise würden Menschen, gerade wie ich, die so emotional sind und die auch von Emotionen ja leben und so, würden daran zerbrechen. Aber ich habe das große, große Glück gehabt. Da bin ich meinem Schicksal sehr dankbar. Ich habe in den 80er Jahren, gab es mal 2 Jahre, da war ich richtig hart drauf. Da habe ich mir die Nase jeden Tag gepudert, die kleine 0,5er Flasche Moskowskaja weggezischt, auf Party gewesen. Ich habe mit allen großen Popstars, die es zu der Zeit gab, mir hinter der Bühne die Nase gepudert oder was weggekifft oder so. Ich war so drauf, du machst dir keine Vorstellung. Und dann war ich irgendwann 140 Kilo schwer, hatte eine blutende Nase jeden Morgen, die Haare hingen runter, ne? Hier die Nasenscheidewand durch und sowas alles. Und dann stand ich vor dem Spiegel um 14 Uhr eines Tages, so gegen 14 Uhr, und habe gesagt, weißt du stirbst jetzt, du bist einfach fertig und das kann so nicht weitergehen. Und ich hatte dann also viel auch natürlich, klar, also ne, verkaufen hin und her, gute Kontakte, meine waren die besten Kontakte, die man zu der Zeit haben konnte, was so die ganzen Substanzen betrifft und so. Und ich habe da auch echt richtig Kohle gehabt und ich habe nur Freunde gehabt. In Hamburg ist jeder Türsteher in Hamburg, ja jeder, wenn er mich gesehen hat von ganz weit, hat gesagt, ey, komm rüber, mein Freund, hier, komm rein und so alles für dich.
Ja.
Special und VIP und Backstage und alles, was dazu gehört. Und dann stand ich da vor dem Spiegel und dann habe ich zu mir selber gesagt, du wirst sterben, dein Leben ist vorbei und du hast noch so viel vor und vielleicht ist das auch nicht das Leben, jetzt jeden Tag nur drauf zu sein und so. Und ich habe auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt, sondern einfach immer nur Kohle hier, Kohle da, Geschäfte da, saufen, feiern, Party und so. Es war auch eine andere Zeit in den 80ern, muss man sagen. Und dann habe ich gesagt, habe ich zwei Freunde angerufen, mit denen ich viele Geschäfte gemacht habe, gesagt, pass auf, ich bin raus, ich mache das nicht mehr. Ich mache nichts mehr. Ich will auch nicht mehr auf Party. Ich will einfach gesund werden und ich will normal arbeiten. Und ich habe mal Werbekaufmann gelernt und ich bewerbe mich jetzt bei Agenturen und so. Und da haben die mich ausgelacht. Dann habe ich allen Leuten von der Piste erzählt, dass ich jetzt von wegen, wenn mich jemand fragt, ne, na Boris, wie sieht's denn aus? Und so habe ich immer gesagt, nee, mach ich nicht mehr, ich bin weg. Ich schwör's dir, innerhalb von einer Woche hatte ich gar keine Freunde mehr. Die einen haben gedacht, ich bin von der Polizei erwischt worden, wäre jetzt ein Spitzel. Und die anderen haben gesagt, das Arschloch, jetzt hat er nichts mehr, interessiert mich nicht. Ich war also musst dir vorstellen, ich war 2 Jahre lang, war jeden Abend meine Bude voll, Party, so hin und her, ich auch immer schön was ausgegeben, umsonst und nimm mal und mach mal und tu mal. Innerhalb von einer Woche habe ich den Leuten mitgeteilt, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich will irgendwie probieren, auch wieder Sport machen und einfach, ich gehe auch zum Friseur und ich werde auch ein anderer, ich will irgendwie ein anderes Leben, ich will nicht sterben und ich habe es einfach für mich beschlossen. Ich war von heute auf morgen ganz alleine. Es hat mir nicht mal jemand, und wenn du weißt, wie das ist, von Koks runterzukommen, ja,
Ja.
gab nicht mal jemand mehr, der mir ein kleines Stück Haschisch verkauft hat. Gar nichts. Es hat keiner, die Leute haben von mir gelebt über Jahre. Ich habe denen alles geschenkt gemacht, getan, Party hin und her. Ich habe nicht mal ein Stück Haschisch haben sie mir mehr gegeben. Ja, das war also wirklich, das war so nieder, es war so. Und dann war ich war komplett allein, ich war jeden Abend alleine. Es hat keiner mehr angerufen, es hat sich keiner mehr gemeldet, es war alles einfach weg. Ich war bei null. Richtig bei null. Und ich weiß heute noch, wie das Gefühl ist, wenn du allein, ich war da im Mittelweg, hatte ich so eine Wohnung im zweiten Stock, ich habe alleine in meiner Bude gesessen, ich habe da meine Platten gehört, Spandau Ballet, weiß ich noch ganz genau, das weiße Album von Spandau Ballet durchgehört und mir sind echt die Tränen runtergelaufen, weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass das alles fake war. Es ist keiner übergeblieben. Und ich habe im Nachhinein heute, habe ich noch Kontakt jetzt plötzlich wieder zu zwei, drei Leuten aus der Zeit und ich habe die alle gefragt, wie war denn das damals? Warum habt ihr euch nicht gemeldet? Ja, naja. Und du warst ja auch so komisch drauf und dann plötzlich alles anders und so. Und dann haben wir gedacht, vielleicht, wer weiß, und dann bist du Polizeispitzel geworden. Ich sage, Alter, wir kennen uns seit 10 Jahren. Davon waren 2 Jahre Hardcore-Party und hin und du hast mich einfach fallen lassen. Keiner von denen hat den Hauch eines schlechten Gewissens gehabt. Keiner von denen, es war, ich habe festgestellt, ich hatte keinen einzigen Freund. Und ich habe gedacht, ich bin der Größte und habe hunderte von Freunden. Und danach habe ich nie wieder sowas gehabt wie diese, weißt du, diese Freunde.
Ja,
Also
ja, ja, ja,
ich
ja.
habe Menschen, mit dir bin ich unheimlich nah. Und wir reden ja auch über Sachen, mit denen ich mit keinem anderen drüber rede. Also auch wenn man so privat redet und so. Ich habe das nicht. Ich habe meine Frau, das ist meine beste Freundin und das ist meine Geliebte und Ehefrau und alles zusammen ist das, ja. Aber ansonsten habe ich das nicht. Ich habe das nie wieder gehabt und
Also
das hat
da
mich
muss, naja,
gerettet.
ich hab's, das haben wir ja vorhin schon festgestellt, diese Bubble, in der wir uns jetzt bewegen. Also das ist tatsächlich das Publikum, was wir jetzt haben, und
Genau.
ich habe
Das ist was völlig anderes.
da kann man sich, glaube ich, tatsächlich, also das, ich lehne mich jetzt weit raus, aber ich glaube, dass ich mich tatsächlich wirklich drauf verlassen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche Hilfe, ich brauche finanzielle Hilfe oder so, dann glaube ich, dass mir Leute Geld überweisen würden. Das habe ich bei Corona schon erlebt, weil da habe ich regelmäßig auch ungefragt so Geldspenden bekommen, weil die alle wussten, als Künstler verdienst du einfach kein Geld. Da habe ich dann Geld bekommen. So, also ich glaube, dass wir uns auf diese Leute verlassen können. Aber der Großteil der Menschen und auch die, die mich mein Leben lang begleitet haben, sind eben Opportunisten. Und ich glaube, dass die Gesellschaft zu 80% aus Opportunisten besteht. Und vielleicht ist das ja auch ein schönes Schlusswort, um sich vor diesen Menschen zu schützen oder um nicht nur von diesen Menschen abhängig zu sein, weil auch wenn sie Opportunisten sind, müssen es ja nicht unbedingt schlechte Leute sein. Aber die Tiefe zu einer Beziehung besteht eben halt nicht. Die ist eben nicht so tief, wie sie es in der Familie ist. Und deshalb glaube ich, dass man sich auf sein Umfeld mal mehr, mal weniger, aber eigentlich eher weniger verlassen kann, aber hoffentlich eben immer auf die Familie. Die Familie ist einfach immer das Wichtigste. Und das rutscht ja auch ein bisschen aus dem Fokus. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Die Linken
Genau, in der Familie, guck mal, Corona.
was?
In Corona haben sich Familien gespalten. Also ich habe auch bei Corona zum Beispiel, ne, wie viele Menschen bereit waren, von einer auf die andere Sekunde, Kirsten und mir, den Rücken zu kehren, weil wir eine andere Meinung haben, weil wir Fragezeichen hatten. Und auch das muss man sagen, das hat, was mich immer gerettet hat, war dieses Erlebnis, was ich in den 80ern hatte. Das hat mich mein ganzes Leben lang vor den größten Enttäuschungen, vor Depressionen, vor, keine Ahnung, Tabletten, Drogensucht, Alkohol, ich weiß nicht was, das hat mich gerettet. Ich habe seitdem nie wieder, aber ich war nie wieder irgendwie süchtig von irgendwas. Ich werde auch nie wieder süchtig werden. Ich sehe bei jedem anderen, wenn er schwer drauf ist, und dann habe ich das auch oft genug kritisiert und angemerkt und so. Aber das ist mir nie wieder passiert und da bin ich dankbar für. Aber ich glaube, heute ist es so, dass wenn ich sehe, meine Community, die ich jetzt habe, ne, das ist eine Form von ehrlicher Community. Das sind
Genau.
jetzt nicht, das sind jetzt keine Familie oder Freunde, aber das ist ein Kreis von Menschen, die einen schätzen für das, was man ist und nicht für das, was man gibt,
Und
sozusagen.
das ist
Vielleicht
auch
für das,
kein
was man gibt, aber
also,
das.
das ist kein Süßholzraspeln. Das ist tatsächlich auch, das haben wir ja vorhin schon ein paar Mal gehabt, dass wir jetzt, also wenn wir da, wo ist denn das überhaupt, wo wir da dieses Nuoviso-Festival, das ist in, wie heißt das?
In Brauns irgendwas, Braunsfeld oder so.
Ja, egal. Aber da, wo das ist, da bin ich ja, sind wir ja schon mal gewesen. Oder ich, du warst, glaube ich, krank. Ich
Genau.
war da und da war das auch eben so. Die Menschen, die da sind, sind halt eben, das sind eben andere Leute, als die, die man früher hatte.
Ja, und ich freue mich vor allem deswegen, weil ich Ken Jebsen treffe, weil den habe ich mal ins Fernsehen gebracht, in den auch späten 80ern, 89, 90, 91 irgendwann. Den habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe nur verfolgt, was er gemacht hat, aber der war ja mal Radio und ich habe ihn ins Fernsehen gebracht tatsächlich. Und da freue ich mich, solche Leute zu sehen. Aber es ist eben so, das ist das, was ich so toll finde, dieses, sag mal so, dieses Gefühl, was ich morgens habe bei meiner Sendung oder was ich jetzt habe, wenn ich in ich höre ja unsere Sendung immer danach nochmal beim Joggen zusammen, so beim Laufen höre ich mir die nochmal an. Und wenn ich dann die Kommentare sehe, ne, das sind Menschen, also ich habe das Gefühl, ich tue was Gutes. Und das ist schon so, dass ich glaube, du kriegst, was du erntest. Also du erntest, was du siehst, andersrum. Du erntest, was du siehst. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, gerade nach Corona und gerade in dieser verwirrten Zeit. Ich glaube, dass wir mit dem, dass wir so sind, wie wir sind, was Positives ernten, was nur den Leuten schmeckt, die so sind wie wir. Und deswegen sind die mir eigentlich
Ja.
mehr als jemals diese Party-Mischpoke aus den 80er Jahren mir jemals nahe war. Und ich dachte damals, das sind irgendwie Freunde und die mögen mich, weil ich so ein großzügiger und toller Typ bin. Und null fucking way, nichts. Da war gar nichts. Das war nur eins: Opportunisten. Und Opportunisten, bei allem, was recht ist, ist auch okay, sei Opportunist meinetwegen. Aber ich fühle mich heute mit dem, was wir haben, was wir auch hier haben und was ich auch so privat habe und so, damit fühle ich mich deutlich glücklicher und verstandener und als das früher war mit diesen Partyleuten.
Das hat mich jetzt total aufgebaut, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das Gefühl ist bei mir so die letzten Wochen immer so ein bisschen in den Hintergrund getreten, vor lauter Sorge und vor lauter Ärger um das Land, vor lauter Ärger um die Politik. Und da hast mir das jetzt richtig wieder so, ich merke das jetzt gerade so nach vorne.
Kennst du das Ray-Ban-Beispiel? Kennst du doch, ne? Habe ich doch erzählt,
Ja,
doch,
ja, ja,
geht
ja,
es.
ja.
Das musst du dir mal vorstellen. Also, mir fällt ein Prospekt außer Bild. Ich gucke so rein, was da drin ist, weil ich mache ja morgens Quatsch und lese ein bisschen aus der Zeitung vor und so, und habe dann geguckt, was das für ein Prospekt ist. Und dann sage ich, oh, da ist ja die Brille, die hat Kay Ray auch. Also kann ich mir im Moment nicht leisten, weil ich es mir wirklich nicht leisten kann. Gab es da noch einen, der hat dann gesagt, wieso, du hast doch dein Leben lang viel Geld verdient. Ja, habe ich, aber ich habe auch viel Geld ausgegeben und ich habe auch drei Ehen finanziert sozusagen. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht klug gewirtschaftet, sondern habe es auch krachen lassen, weil ich auch Bock hatte, es krachen zu lassen und weil ich das als Kompensation für meinen Job auch brauchte. Und heute geht es mir nicht so gut. Das macht mir nichts und ich will nicht klagen, aber ich kann mir halt im Moment so eine Brille für 350 oder 60 € oder was das war, kann ich mir nicht leisten. Da hat meine Community, das war mir richtig, also es war mir wirklich ernsthaft noch unangenehm, so ein bisschen, ja. Aber irgendwie hat es mich so auch glücklich gemacht, dann haben die mir einfach die Brille finanziert. Also die haben mir das Geld gegeben dafür. Und ich habe jetzt, hatte jetzt schon einen Termin beim Mediamarkt, da haben die Vollidioten die falsche Brille angeschleppt, nämlich diese runde, die wollte ich nicht haben, ich wollte die klassische haben. Aber habe ich jetzt sogar einen Optiker gefunden, der mir die beschafft und der mir sogar geschliffene Gläser dafür macht. Also die Brille muss ich kaufen, aber die Gläser macht er mir dazu. Da muss ich die nicht selber bezahlen. Das ist so toll und das ist so menschlich und das ist so nah und das ist so ein großer Lohn für das, was wir tun. Mehr geht nicht.
Nein,
Und
nein, eben.
ich glaube, der Fehler ist auch, meine, wir rechnen oder du rechnest ja auch bei dir so mit, keine Ahnung, zwischen 200 und 500 Leuten, die sozusagen zu deinen Shows kommen. Ich glaube, da kommen auch 1000 hin. Nur, es ist halt die Frage, wann macht man das und wie macht man das und wie viel Risiko will man und so weiter. Und man denkt immer noch, wir sind ja so drauf, dass wir immer so bescheiden denken, ne? Aber ganz ehrlich, wenn du siehst, wenn ich das sehe, das, stell mal vor, morgens gibt es 500, 600 Menschen, die schalten ein, wenn ich in den Computer reingucke.
Ja,
Das ist irre.
das ist schon
Und hier
toll.
bei uns sind das inzwischen 10.000 Menschen, die gucken sich diesen Podcast an. Das macht mich selber so glücklich. Und ganz ehrlich, bei dem ganzen Frust und bei dem ganzen, wo wir am Anfang gesagt haben, das ist so hoffnungslos, ne? Aber jetzt, wenn man drüber spricht, krieg ich Gänsehaut vor Glück sozusagen, weil
Das ist
apropos.
das, was ich meinte. Das ist
Genau.
dieses Gefühl, was ich meinte gerade. Dass ich, ja, also das,
Hast
ja.
du das neulich geschrieben? Wer Gänsehaut schlägt, auch Enten?
Ja, ist das wird, ja. Ja, also das tatsächlich, ja. Ich fühle mich auch jetzt gut. Richtig,
Ja,
richtig schön.
war wieder ein therapeutischer Ansatz. Wir haben, glaube ich, auch überzogen. Kann das sein?
Ja, das haben wir. Und die Grüße aus der Empore habe ich auch ausgerichtet, ne? Also auch aus der, in der Empore sind Leute rausgegangen. Und vielleicht die große Erkenntnis für mich an diesem Gespräch ist, dass ich mich früher immer gefragt habe, wenn ich mit in diesen Betrieben, also es war ja jetzt nicht nur Schmidt-Theater, war auch sonst so, wenn es immer dieser Satz kam, ja, wir sind eine Familie, dass ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich mich da nicht so gefühlt habe wie in der Familie. Ich habe da gerne gearbeitet, alles gut, aber ich habe dieses Familiending, das habe ich, diese Nähe konnte ich nicht zulassen. Und heute weiß ich warum, weil ich ein Typ bin, weil irgendwas in mir gespürt hat, dass das eben nicht echt ist.
Ja.
Ja, mein Lieber, mit uns, das ist echt und das ist schön. Ich danke dir.
Ja, das ist tatsächlich, und da muss man dann, manche Leute sagen, ja, aber du sagst, du hast keinen Freund, so wie früher. Was ist denn mit Kai? Ich sage, das ist mein Freund.
Ja, eben.
Wir haben gerne eine ganz besondere Art von Beziehung und sowas alles. Es ist nur dieses, was früher eben, oder was diese Leute haben, die zusammen kegeln oder irgendwie sowas alles, das habe ich nicht. Ich bin das nicht.
Nein, habe ich auch
Ich
nicht.
bin froh, dass wir dieses Ding, dass wir mal irgendwann, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Kirsten hat das, glaube ich, gesagt, wir sollen mal einen Podcast machen,
Keine
ne?
Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, Kirsten hat mal gesagt, ja, macht doch einen Podcast zusammen. Und was daraus geworden ist und wie sich das entwickelt hat, und das Ganze ohne PR, ohne Stress, ohne dass Leute da mitgemacht haben, sondern wir setzen uns einfach hin und quatschen und das macht Menschen glücklich. Ich finde es total toll.
Und wir haben eine Menge dabei gelernt. Also ich auch technisch und überhaupt. Ich gehe jetzt mit Rosa raus an Kupferteig.
Ich mache jetzt Licht an, bevor ich hier ganz im Dunkeln verschwinde.
Ja, du wirst nämlich ganz langsam wirst du dunkler. Alles Liebe dir, grüß dich erst schön und deinen Sohn.
Richtig witzig find, das sind zum Beispiel Tom und Jerry und die Kaulitz-Brüder auch. Und sogar bei Dick und Doof, da halte ich mir den Bauch. Doch dann gibt's auch noch euch, den Boris und den Kid. Ihr seid so irre komisch, das tut schon langsam weh. Geht's oft auch um Aida und auch zu oft um Schmidt. Doch auch um Tante Frieda und auch den Penisprit. Ja, schönes Wochenende und zwei Verrückte geben Gas. Ja, schönes Wochenende und alle haben Spaß. Zeitgeist bekloppte Blinde und Gossip außerdem. Und unser Wochenende wird dann nochmal so schön. Und unser Wochenende wird dann nochmal so schön. Ich hör euch ja am Tisch beim Bilder produzieren. Ja, ihr begleitet mich mit Spaß und Provozieren. Da offenbart ihr alles, da werdet ihr intim. Da weiß ich, was der Fall ist, von Freude bis Problem. Ich greif nie mehr zum Handy, ich ruf euch nie mehr an. Im Podcast sprecht ihr Bände, da weiß ich alles dann. Ja, schönes Wochenende und zwei Verrückte geben Gas. Ja, schönes Wochenende und alle haben Spaß. Zeitgeist beklopfte Blinde und Gossip außerdem. Und unser Wochenende wird dann nochmal so schön. Und unser Wochenende wird dann nochmal so schön. Ich höre euch ja am Tisch beim Bilder produzieren. Ja, ihr begleitet mich mit Spaß und Provozieren. Da offenbart ihr alles, da werdet ihr intim. Da weiß ich, was der Fall ist, von Freude bis Problem. Ich greif nie mehr zum Handy, ich ruf euch nie mehr an. Im Podcast sprecht ihr Bände, da weiß ich alles dann.